Wir sollten auch eine dritte Band gründen, die Nagelfar heißt, um die Leute komplett zu verwirren.
Nadja Abdel Farag ist ja heute von uns gegangen und wir könnten Nadelfar gründen.
Hallo und herzlich willkommen zum menschenverachtenden Untergrundpodcast. Mein Name ist Adrian von Tod gehört und mit mir dabei ist der arbeitsreiche Andi. Hallo Andi.
Hallo Adrian, arbeitsreich an meinem freien Tag, das ist doch schön.
Wegen unserem neuen Weg, wie wir jetzt aufnehmen. Skype ist ja gekillt worden von Microsoft.
Ach so, stimmt.
Und wir hatten heute ein bisschen jetzt Arbeit und wir versuchen es gerade, um mal ein bisschen Insight zu geben, mit Google Meets aufzunehmen.
Ja, also wenn Sonntag nur eine Entschuldigung statt ein Podcast kommt, ist Google schuld.
Genau, beziehungsweise wenn jetzt irgendwelche Sachen noch nicht 100% sind, das liegt auch so halt so ein bisschen jetzt daran, dass wir uns jetzt erstmal ein bisschen eingrooven müssen. Wir müssen mal gucken, wie das dann auch im Schnitt und in der Postproduktion und alles passt. Wir werden mal verschiedene Sachen ausprobieren und wenn ihr auch ein paar gute Ideen habt, schreibt auch mal gerne rein, welche Sachen wir mal ausprobieren sollen. Wir werden vielleicht auch mal Teams oder Discord ausprobieren, aber jetzt versuchen wir es erstmal mit Google.
Ja, genau. So. Oh, ich habe es ja schon verraten, ich hatte mir heute mal freigenommen, weil ich das ganze Wochenende intensiv der Gartenarbeit genutzt habe, also, nachdem das aber wahrscheinlich für unsere Zuhörer gar nicht so spannend ist. Was hast du denn am Wochenende getrieben?
Ich war am Wochenende mal wieder auf einem Konzert. Ich war in Mainz, da hatte ich ja, ich hatte ein bisschen Werbung ja da vorab für gemacht, für Putridarium und wie hießen sie denn jetzt nochmal? Diese amerikanischen Steinzeit-Mettler, die wirklich auch aus Kalifornien kommen, sind gerade auf Tour. Ich hatte auch mit dem Veranstalter geredet.
Die Fagus?
So, ja, so wird glaube ich, ein Schwer. Nee, Dipigus mit Y. Hm. Dipygus.
Hm. Haben okay, auch so. Beide Bands sagen mir gar nichts.
Und Headliner waren Keizer, die kennst du vielleicht?
Die kenne ich ja. Also kenne nicht. Zwei, drei Songs und mal einmal irgendwann mal live gesehen vor 100 Jahren.
Ja, genau. Nee, die habe ich gesehen, die haben mir richtig gut gefallen. Und also die Reihenfolge, erstmal Putridarium als Anführungsstrichen lokalste Band, auch noch aus Marburg, ist jetzt auch nicht gerade um die Ecke, aber immerhin noch Hessen. Oder naja, Mainz liegt jetzt auch nicht gerade in Hessen, aber es ist nochmal so, es ist in anderthalb Stunden noch zu erreichen. Da hatten es ja Keizer, die da irgendwo aus NRW kommen, ja deutlich weiter. Und hier, die auch auf Europa-Tournee, die Amerikaner aus Kalifornien, beziehungsweise AmerikanerInnen, sie hatten ja eine Sängerin. Ist auch interessant. Keizer waren, glaube ich, die einzige Band, die kein weibliches Mitglied hatten. Bei Putridarium ist ja, glaube ich, auch die Gitarristin oder Bassistin, ich glaube, Gitarristin ist da auch, nicht männlich, sagen wir mal so.
Du weißt nicht, wie sie sich definiert hat.
Deswegen war ich gerade ein bisschen vorsichtig, aber ich meine, so wie ich das bisher gesehen habe, ist das, glaube ich, schon so. Okay. Das war ein steiler Abend. Ich habe mir gut einen reingesoffen. Ich war in Mainz und habe mir gedacht, so okay, das Bier, was sie dort anbieten, das Bitburger oder das Rosenbier, das ist auch immer so ein Craft-Bier-artiges, das mag ich überhaupt nicht. Und deswegen habe ich mir dann schön den Abend mit Weißweinschorlen, schön die Kante gegeben. Halb-halbe Mische, das ist dann schon, das geht schon gut rein. Ich weiß auch vom Rückweg, das war ein witziger Rückweg auf jeden Fall.
Mainz zu dir, kannst du mit dem Zug fahren, ne?
Ja, genau. Also ich
auch. Das ist keine Bus-Thematik, ja.
Ja, gut, ich sag mal, auf dem Rückweg musste ich schon in Frankfurt dann den Nachtbus nehmen, weil es dann schon zu spät war, aber. Bin dann noch halb eingepennt, aber das, ich habe mich versucht wach zu halten, weil ich hatte Kontaktlinsen drin und wenn man mit Kontaktlinsen einpennt, das ist richtig unangenehm. Und dann jucken einem die Augen den gesamten nächsten Tag, deswegen habe ich versucht, ein bisschen vorsichtig zu sein und mich versucht, mit Wrestling wach zu halten.
Apropos juckende Augen, das ist ein gutes Stichwort. Ich habe ja erwähnt, dass ich, wie gesagt, das ganze Wochenende Gartenarbeiten gemacht habe und ich bin leicht pollenallergisch. Also wenn ich mir die Augen reibe, dann liegt das ausschließlich daran.
Alles gut. Ich meine, das können, glaube ich, viele unserer Hörer nachvollziehen, weil auch meine Freundin hat ja auch immer so mit der Allergie und so das Problem. Und ich habe es ja auch gemerkt, ich habe letztens das Auto sauber gemacht. Weißt du, du machst den vorderen Teil des Autos sauber, gehst nach hinten. 5 Minuten später gehst du nach vorne, sind schon wieder ein Filmpollen drauf. Mm. Also das ist ganz aggressiv aktuell.
Ja, ich mache im Sommer auch, glaube ich, einmal mein Auto, also so in so einer Innen- und Außenwaschstraße sauber. Das muss danach reichen.
Ich muss jetzt bald schon wieder eigentlich durch eine Waschstraße fahren, weil es sieht schon wieder so eklig aus. Es ist schlimm. Es ist ganz, ganz schlimm. Aber noch ganz kurz zu den Bands. Putridarium, richtig geiler Oldschool Death Metal, richtig schön verrottet, autopsiemäßig. Dibigus haben auch auf dem Albumcover jetzt aktuellen Scheibe Höhlenmenschen drauf und es klingt auch wie Höhlenmenschenmusik. Richtig geiles Organ hat die Sängerin, das ist richtig schön tief und böse. Und Kaiser, die haben Energie, also das ist eine Live-Show, das zieht einem die Schuhe aus, wie viel Energie die da hinlegen.
Ja, die habe ich mal mit Ketzer verwechselt und dann habe ich Ketzer gesehen und war danach ganz enttäuscht, obwohl Ketzer rückwirkend eine wirklich gute Liveband waren. Da konnten sie nicht ganz mit. Das ist halt diese typische Erwartungen, die nicht erfüllt werden. Wobei ich letzt auch gerätselt habe, ne? Kaiser gibt's doch auch schon ewig und drei Tage, oder?
Ich meine, die gibt's seit 99, meine ich.
Boah, 99?
Ja, 99. Kommen ja aus NRW. Krass. Also gehören auch zu dieser NRW-Death-Metal-Spruke.
Ach, NRW. Guck mal, habe ich ganz woanders hingesteckt. Egal.
Ich habe sie auch immer nach Ostdeutschland gesteckt, aber das.
Ja, ich auch. Ja, ich auch. Ich weiß ja nicht warum.
Ja, ich weiß warum. Also bei mir weiß ich es warum, weil sie sind ja bei FDA Records und das ist ja ein ostdeutsches Label. Und ich habe sie irgendwie auch näher lokal an das Label ran verordnet. Aber das sind sie gar nicht.
Das ist sogar eine FDA-Band. Ja, dann weiß ich wahrscheinlich sogar, wo ich die live gesehen habe.
War ja witzigerweise auch noch auf dem zweiten Konzert, weil wir hatten ja letztes Mal Sonntag aufgenommen. Weil ich war ja montags auf dem Konzert. Ich wurde auch erst gefragt, ob ich heute wieder in den Ponyhof gehen will. Weil, nee, nicht im Ponyhof, Nachtleben. Heute hätten dann Vicious Rumors gespielt. Aber ich habe gesagt, nee, ich brauche meine Pause.
Ich kann nicht nur auf Konzerte gehen.
Ja.
Wobei es für einen Podcast ja gut wäre. Du bist ja der Gott sei Dank da die Fahne hochhält. Und ich gerade der bin, der sich mehr und mehr von Menschen zurückzieht. Oder deren Ansammlungen, sagen wir es mal so.
Ja, das ist ja, das macht ja den Podcast hier, bringt ja die Würze rein. Jeder hat da so eine andere Perspektive. Das ist ja auch für die Hörer gut. Da kann sich ja die eine und die andere Seite jeweils auch stärker mit dem einen oder anderen Ansatz identifizieren.
Ja, es wurde sich ja schon wieder beschwert, dass ich nicht beim Ragnarök war, in einem offiziellen YouTube-Video.
Echt?
Obwohl derjenige wusste, dass ich da gar nicht hingehe, Ernst Mosch.
Eieieiei.
Ja, Frechdachs.
Der hat Ernst Mosch, dass ich erwähnt, das im Kommentar braucht man gar nicht vorzulesen, aber er hat uns ja erzählt, dass Tony Holiday war das Tanze Summer mit mir. Das war gar nicht Rex Gildo. Weißt du warum? Weißt du, warum ich das verwechselt habe? Weißt du, was der größte Hit da tatsächlich von Rex Gildo ist? Fiesta Mexicana. Ich habe Fiesta Mexicana mit Tanze Summer mit mir verwechselt. Das war mein Fehler.
Ich denke wirklich, das wird man uns verzeihen.
Ja, ich denke.
Ich hoffe es zumindest stark.
Aber noch ganz kurz, ich möchte noch ganz kurz sagen, ich war, wie gesagt, auch auf einem Konzert von Nungara und Serapis Project. Das ist eigentlich was betitelt als Progressive Metal. Normalerweise bin ich ja gar kein Progressive Fan, aber das war ja eher, ich würde sagen, es war eher so ein Genre-Mix. Das eine war halt eher so ein bisschen eher Melodic Doom mit Groove Metal gemixt, bisschen Death Metal mit drin, also Nungara, Projekt aus Berlin mit einer brasilianischen Sängerin. Finde ich ziemlich cool, hat mir echt Spaß gemacht, habe auch direkt eine Scheibe hier mitgenommen, eine EP. Finde ich, kann ich sehr empfehlen. Reflections in Stillness heißt es. Ist nicht beworben, ich habe das selber gekauft. Und das andere war Serapis Project, auch mit einer Sängerin. Und das war schon deutlich progressiver und technical-mäßiger, aber ich fand den Gesang sehr, sehr stark. Ein Projekt aus Barcelona, aus Katalonien, Spanien.
Mich würde mal interessieren, ob da die Zuhörer mitgehen. Gefühlt werden es immer mehr Frauen, die in Bands dabei sind, ne?
Ja,
finde ich. Also ich finde das auch sehr gut, aber es ist schon auffällig, wenn ich so an die, ich meine, das Thema steht bei uns im Titel, ne? Wenn ich da so an die Zeit zurückdenke, über die wir gleich reden, wenn da mal eine Frau Keyboard gespielt hat in der Band, war das schon was Besonderes.
Ja, oder Bass.
Ja, oder Bass, ja.
Ja,
das ist richtig. Es ist wirklich immer die Frau, an die man zuerst denkt. Also ich zumindest bei Frauen im Extrem-Metal.
Ja, es ist tatsächlich Keyboard, Bass oder Gas oder Zweitvocals. Das stimmt. Übrigens noch, ich habe ja letztes Mal gesagt, dass man mit Schutzgebühr, mit Geld, wenn es Eintritt kostet, dass man Idioten fernhalten kann bei Konzerten. Ich wurde prompt, einen Tag, nachdem wir es aufgenommen haben, Lügen gestraft. Weil das Konzert im Ponyhof hat 20 Euro an der Abendkasse gekostet. Für zwei Bands.
Für zwei Bands, ne?
Ja, und die waren jetzt
schon Geld.
Auch nicht super bekannt. Aber ich war egal, ich hatte Urlaub und ich wollte was machen. Das war ja auch gut. Aber ich habe dann, weißt du, Frankfurt ist wild. Jeder, wer auch die Instagram-Seite kennt von diesen Drogen- und Bierleichen, die dann irgendwo besoffen an der Konstabler am Hauptbahnhof rumfallen und grölen und aufgenommen werden fürs Internet. So jemand war auch vom Ponyhof. Und der hatte ausgetretene Glocks an, weißt du, so diese Plastik-Hausschuhe, kurze Hose, ein total schlecht sitzendes, ausgewaschenes AC/DC-Shirt, total unförmiger Typ, laut, obszön, auch hat auch seinen ganz eigenen Film gefahren, aber hat den Eintritt bezahlt und ist da reingegangen. Ich hätte den von vornherein nicht reingelassen, der war auf irgendwas drauf, der war besoffen oder sonst irgendwas, der hatte sich nicht im Griff. Aber, na gut, ist Ende vom Lied, der wurde nach einer Band auch rausgeschmissen. Weil es gab tatsächlich noch eine Vorband, es gab noch eine dritte Band, die gespielt hatte.
Okay.
Pentarium, wenn man in der Frankfurter Gegend unterwegs ist, sagt die einem was, es ist so eine Melodic Metalcore Band. Aber
ja. Nie gehört.
Ja, ist jetzt wahrscheinlich auch für die Zuhörerschaft dieses Podcasts nicht die interessanteste Band. Ich fand's witzig, es waren noch nicht viele Leute da im Ponyhof, aber sie haben so getan, als würden sie das Frankfurter Waldstadion ausverkaufen. So von jetzt die Hände hoch und mitgehen und zeig mir ein Lauter und sonst was. Also, ich sag ja auch immer, wenn du als erste Band auf die Bühne musst und es ist eh kaum ein Schwanz da, dann fahr deine Rockstar-Show, wie es geht. Dann habt wenigstens Spaß auf der Bühne. Aber das war vielleicht drei Nummern zu viel.
Ja, es ist halt immer dieser alte Satz, den ich ja sehr schätze, read the room.
Ja, es sind immer ein paar Leute in der ersten Reihe haben schon mitgemacht. Also es war jetzt nicht so, dass überhaupt keiner mitgemacht hat. Aber man hat sich schon, wenn man sich so nach hinten umgedreht hat, gedacht so, wo sind denn die Tausenden von Leuten, denen sie dazu rufen? Aber gut, egal.
Ich möchte das habe ich auch mal bei so einer Band gesehen, die 1:1 wie die Deutschen Limp Bizkit, so ein bisschen nach Limp Bizkit klingen, aber aus Deutschland sind, das war, da habe ich den Sänger nur gehört, da kamst du irgendwo, das war auch so ein kleines Open, ja, da kamst du quasi hinter der Bühne so angelaufen und musstest dann so C-förmig um die Bühne rumlaufen und ich dachte, eieiei, da steppt aber jetzt der Bär, also der Sänger schreit sich ja die Seele aus dem Leib und feuert alle an und bedankt sich und bla, ja,
genau.
Da kommst du um die Kurve, davon hätte ich zugern, wie da stand ein Original, das werde ich nie vergessen, 4 Leute und einer davon war der Mischer und das andere war seine Frau. Herrlich. Herrlich. Und der stand auch auf so einer lächerlichen Kiste, weil er sich keinen Podest leisten konnte für die Bühne. Hatte der so eine Holzkiste dabei, wo er drauf stand. Und wahrscheinlich so ein Case von einem Amp. Herrlich. Wenn ich während dem Podcast noch drauf komme, wie die Band heißt, erzähle ich das gerne. Aber ich hab's.
Lumpenbiscuit, keine Ahnung.
Nee, das ist keine Coverband oder Tributeband oder so. Ich musste da nur dran denken. Vielleicht auch nur, weil der Sänger so eine umgedrehte Käppi auf hatte, wie Fred Durst halt auch.
Ich kenne gar nicht so viele deutsche Bands, die so in die Richtung gehen, New Metal tatsächlich. Wir reden ja sowieso später gleich noch ein bisschen über das Thema. Okay, also mir fallen tatsächlich nur so aus der Zeit so Bands, die halbwegs in die Richtung gingen. H-Blocks und Fallen
auf jeden Fall. Ja, wobei den H-Blocks, finde ich, hat man's.
Ja, die waren ein bisschen früher. Die waren halt schon ein bisschen früher und hatten ein bisschen mehr Crossover mit drin. Aber ich sag mal so, man muss ja bei deutschen Bands da sowieso hart schaben am Rand, weil es gab halt einfach nicht viel im New Metal Bereich. Man hatte sowas wie Guano Apes, was ja auch eher Crossover war. Aber so wirklich viel, also eher der Alternative hat in Deutschland besser eingeschlagen als der New Metal.
Ja, das stimmt. Aber es gab schon ein paar, ne? Aber ja, das klar. Ist jetzt nichts Nennenswertes.
Und auch nichts, was uns weiter vom Saufen abhalten sollte, weil du hast eben schon gesagt, du willst was trinken.
Ja.
Dann starten wir jetzt Getränke-Podcast ein.
Ja, da hast du mich influenced übrigens zu diesem Getränk, das ich mir hier gekauft habe. Ich kenne es noch nicht, zumindest nicht bewusst. War just nach dem Sonntag einkaufen, um mir mein Pausenbrot für die Arbeit zu kaufen. Und in dem örtlichen Supermarkt gab es Folgendes.
Ja, Braustübel. Lustigerweise habe ich das auch beim Penny gesehen, als ich letztens einkaufen war. Ich glaube, zum ersten Mal habe ich das im Supermarkt gesehen.
Richtig, beim Penny war ich. Und zwar habe ich hier einen Pilsner und danach habe ich mir noch das Helle mitgenommen. Weil wenn wir eines wissen, ist, dass die Hessen gutes Helles machen. Naja.
Das Helle ist auf jeden Fall besser als das Pils von Braustübel, fand ich
zumindest. Echt? Oh, da habe ich ja. Also, aber was ich ja schon mal sagen müsste, nicht? Du hast hier wieder die Zutaten Brauwasser, Gerstenmalz, Hopfen und Hopfenextrakt, ey. Naja, Darmstädter Privatbrauerei GmbH. Ich bin mir nicht sicher, gab es bei der Hessian Underground Brutality auch Braustübel?
Ui, gute Frage. Tatsächlich, Danke. Kann gut sein. Ich meine tatsächlich, das könnte sogar, ich bin mir echt nicht sicher.
Das fand ich gar nicht scheiße eigentlich, aber das war ja auch aus dem Fass, das ist ja immer wieder was anderes.
Ja. Lustigerweise, ich habe auch was ganz anderes dabei heute, nach dem ganzen süddeutschen und österreichischen Bier. Ja,
ich mache jetzt hier schon mal auf.
Ja, mach du schon mal auf, ich zeige währenddessen, auch aus meiner Bierreise Deutschland, Gaffelkölsch.
Ach, guck mal, auch, oh, das riecht ja scheußlich.
Ja.
Das riecht wie Apfelwein. Und das ist jetzt kein dummer Hessenwitz, das riecht wirklich nach Apfelwein. Naja, ja, ich bin gespannt.
Viel Spaß.
Ich wünsche dir schon mal beim Kölsch einschenken und schon mal Farbe checken. Viel Spaß. Ich gönne mir mal einen tiefen Schluck aus der Pilzdose.
Ja, Gaffel, da kann ich zu sagen, ich meine, man sollte Gaffelkölsch finden, gibt es seit 1908, ist eine Privatbrauerei. Was, wenn sich jemand fragt, was ist denn eine Gaffel? Die Gaffeln, und du, dein Gesichtsausdruck spricht Bände. Das Brauschen.
Oh, Mann.
Ich hab dich doch gewarnt vor dem Bier. Ich hab es ja nicht gelobt.
Ja, aber wenn ihr mal so abfällig über Bier redet, muss ich es immer probieren, um dann eigentlich zu sagen, schmeckt doch gar nicht so schlecht, aber boah, alles doch aber wirklich mal. Oh, ich glaube, ich brauche es zum Nachtrinken.
Bruder,
ja, wirklich wahr. Entschuldigung, ich wollte ja nicht ins ey.
Nein, das muss mir jetzt auch auskosten. Aber ich sag nochmal ganz kurz, Privatbrauerei Gaffel, 1908 gegründet, aus Köln. Was ist eine Gaffel? Die Gaffel ist tatsächlich sowas wie eine Gilde oder eine Zunft. Das war in Köln sozusagen da, wo die Berufsstände im Mittelalter organisiert waren, in den Gaffeln.
Wusste ich auch nicht.
Ja, tatsächlich. So viel dazu. Jetzt mal bewerten wir das mal. Das Etikett, ich meine, klar, Gaffelkölsch, das hat schon eine gewisse Tradition. Da gebe ich auf jeden Fall mal ein bisschen mehr als bei den anderen. Das kriegt man mindestens eine 3 von 5.
Ist aber auch schön. Also muss ich sagen, gefällt mir gut, ne? Hat einen edlen,
ja,
so einen edlen Eindruck. Was steht da unten? Seit 1908 oder ja, was?
Genau, 1908. Also 117 Jahre.
Da kann man mit arbeiten, ne?
Ja, und im hinten drauf exklusive Partnerschaft mit dem ersten FC Köln.
Ach, guck mal, hier. Auch aufgestiegen, oder?
Mein Vater, also ja, theoretisch könnten auch, aber es ist so unwahrscheinlich. Die haben so ein gutes Torverhältnis und die dahinter haben so ein schlechtes in der zweiten Liga. Ja, der sollte nicht mehr zu nehmen sein, der Aufstieg.
Ganz im Gegensatz. Dann an der Stelle Glückwunsch an den FC.
Genau, und mein Vater ist ja großer Köln-Fan, von daher, kann sich auf jeden Fall schon mal freuen. Der dritte Platz der Eintracht ist noch nicht so ganz sicher. Sie haben es wie erwartet verkackt gegen Pauli.
Ja, 2-2, glaube ich, ne?
Ja. Das heißt, es gibt jetzt ein Endspiel und wenn es ganz schlecht läuft, wenn Dortmund gewinnt, was sie wahrscheinlich tun werden gegen Kiel, die sind ja sowieso schon abgestiegen, und wenn sie gegen Freiburg verlieren, dann kann es passieren, dass sie, je nachdem wie hoch sie verlieren und wie hoch Dortmund gewinnt, noch in die Euroleague abrutschen.
Das wäre bitter.
Ja, das hätten sich dann aber auch wirklich mit aller Gewalt selbst zuzuschreiben, sage ich mal so.
Gut. Ja, bei meinem Verein, wir sind ja nach wie vor auf Geisterspiele, ne? Nach den schweren Ausschreitungen beim Derby gab es mal wieder ein nutzloses 1-1, aber es wäre eh besser, wenn die Mannschaft sich einfach komplett vom Acker macht.
Sag mal, steigt Schweinfurt jetzt eigentlich direkt auf oder müssen die in diese Relegation?
Nein. Okay. Dieses Jahr steigst du direkt auf.
Ah, okay.
Nächstes Jahr meine ich auch, danach gibt es wieder Relegation.
Ich finde das System so verwirrend mit der Regionalliga.
Ja, eine platt machen und 4 Regionalligen drauf, 4 Absteiger, 4 Aufsteiger, es wäre so einfach, aber wenn man die Regionalligen halt kennt, wie sich's verteilt, ist das halt auch dann doch gar nicht so ganz so einfach, ne?
Ja, ich hatte letztens eine Idee gesehen, dass man Hessen einfach an Ostdeutschland dranhängt. Und dann habe ich mir gedacht, so, ja, super geil, da müssen Teams aus dem Rhein-Main-Gebiet bis nach Rostock fahren. Das ist ja gar nicht mal so einfach.
Also das Hauptproblem, also ohne das wird unsere Zuhörer überhaupt nicht interessieren, das Hauptproblem ist und bleibt einfach Norddeutschland.
Ja.
Das ist, es geht nicht um den Osten, es geht auch nicht so richtig um Bayern, es geht ganz sicher auch nicht um die Regionalliga Südwest oder irgendwas. Es ist einfach, Norden ist einfach ein Problem. Da sind die Vereine unheimlich weit voneinander entfernt, es kommen keine Leute zu den Spielen, aber du willst dir natürlich auch nicht die Möglichkeiten des Profifußballs nehmen.
Ja, für mich gehört ja auch Mecklenburg-Vorpommern auch zu Ostdeutschland, deswegen hatte ich ja gesagt Rostock.
Ja, eben, also man müsste das habe ich mal gesehen, in so ein X teilen, das würde ganz gut funktionieren.
Ja.
Aber ja, da müssten halt alle Regionalligen aufgelöst werden und wie das halt mit vergebenen Ämtern ist, sie werden auch nicht gern rausgerückt.
Ja, vor allem für einzelne Verbände sind ja auch schon. Naja, ist jetzt. Gut, jetzt wird's wirklich. Also sorry, Leute, wir wollen euch jetzt hier nicht mit dem Amateurfußball nerven, sondern lieber mit Getränken, wobei ich gucke mir auch mal die Statistiken an. Also die Leute, die es wirklich nicht interessiert, es gibt wirklich einen richtigen Up-Peak bei dem Timestamp fürs Hauptthema. Ich glaube, das ganze Vorgeplänkel hören sich so 23% an und da geht's wieder über 34, 35% hoch beim Hauptthema.
Ja, aber spricht ja für unsere Hauptthemen, wenn du mich fragst.
Ja, und wir haben eine gewisse Kernhörerschaft, die sich hier alles anhört. Also von daher vielen, vielen Dank für den Support. Jetzt aber mal das Bier bewerten. Ich habe ja jetzt nur das Etikett. Das ja, Kölsch ist jetzt nicht so bekannt für seinen geilen Schaum, muss ich ehrlich sagen.
Ja, nee, auch nicht für seine geile Farbe, wenn wir ehrlich sind, oder?
Das ist eine 2.
Ist schon eher einmal Mittelstrahl die Farbe, wenn du mich fragst.
Mhm. Ja. Ja. Geschmack ist eine 5. Nein. Geschmack ist eine. Ja, ich muss, glaube ich, nochmal einen Schluck nehmen. Ich glaube, das erste war ja nur der Schreck.
Ja, Kölsch ist, ich finde auch, von Kölsch muss man 2 Schluck nehmen, dann geht's eigentlich. Ich finde das Bier ja deutlich besser als sein Ruf, aber.
Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich Kölsch trinke, trinke ich lieber Frühkölsch. Das Gappelkölsch.
Das ist das Rote, ne?
Mhm.
Ja, das finde ich auch gut.
Ja, das hier ist, es ist. Ja, muss ich, wenn ich ganz ehrlich bin, Geruch, welcher Geruch? Naja, da gebe ich mal wie allen anderen auch eine 3 und Geschmack ist eine 2. Dann komme ich hier auf 10 Punkte. Bisher schlechtestes.
Ja, trotzdem alles Gute zum Glückwunsch zum Aufstieg, genau. Lieber FC Köln.
Ja.
Das Braustübel, also dem würde ich auch, also dem gebe ich eine, also eine 0 ist es nicht. Aber jetzt eine 1 auch nicht, ne? Also das ist irgendwas dazwischen.
0,7.
Ja, dabei finde ich finde die Dose halt voll, ne? Schwarz auf Gold, so mit so einem Anthrazit noch. Das ist, sieht schon gut aus.
Ja, ich hätte auch übrigens mal die Flasche vom Gaffel auch vielleicht für die Leute beschreiben sollen, die es nur hören. Also es ist ein marineblaues Etikett oder Petrol, sagt man, glaube ich, petrolblaues Etikett. Mit so einer Fraktura ist Gaffel geschrieben, das Kölsch ist wieder in der Schreibschrift und das Wappen von Köln sieht man auch da drauf mit einem Braumeister daneben, in klein. Und hinten ist auch nochmal das Wappen vom 1. FC Köln drauf. So, so viel dazu. Gut, das war der Getränke-Podcast. Ich habe sonst nur Heineken hier, weil es ja nie nervt, das hatten wir ja geklärt. Immer noch die Haha-Finale in München. In München ist nicht dabei. Das wird nicht alt. Ansonsten haben wir jetzt nur noch Whisky hast du heute keinen, oder?
Nee, ich trinke heute mal keinen Schnaps. Ich muss morgen einigermaßen, dadurch, dass ich mir jetzt halt 1,5 Tage freigenommen habe, zusätzlich ein bisschen die Woche bisschen mehr arbeiten und
ja. Okay. Dann kommen wir zu den Band-T-Shirts. Was hast du denn Schönes an?
Ich trage heute mal ein Band-Shirt meiner eigenen Band.
Geil, Anheim. Oh, das ist aber ein schönes Shirt.
Ja, das gab's nur limitiert. Das hat uns mal ein Fan gemalt.
Geil.
Und, Moment, ich stehe jetzt nochmal auf.
Oh, man sieht es ja auch hier wirklich sehr schön. Also auch die Farbe, eher so eine goldene Farbe, glaube ich.
Genau, es ist Gold auf Schwarz und auch kein Bandschriftzug drauf. Fand ich gut, hat mir mal gut gefallen. Und das ist auch tatsächlich eine schöne Qualität, deswegen trage ich das gerne. Nicht, dass es unsere anderen Shirts nicht sind, aber die hier ist auffällig gut.
Sehr gut, sehr gut. Ich habe mal mein Spectral Wound Shirt angezogen vom neuen Album. Das war auch beim neuen Album dabei tatsächlich, bei der Vinyl. Und ich habe tatsächlich wieder Wochenende reingehört und muss sagen, das letzte Album ist richtig gut. Also eigentlich schon fast frech, dass ich es nicht mit in die, glaube die Jahrestop 5 oder so mit aufgenommen habe, weil es war echt schon ein sehr, sehr gutes Album. Aber es war auch ein gutes Jahr letztes Jahr.
Ich tue mir immer noch schwer mit dem Album, ehrlich gesagt. Aber ich habe es auch ewig nicht gehört. Wirklich ewig.
Ja. Ich habe mich generell mit der Band erst schwer getan, weil ich diesen ganzen Hype, ich bin da auch so ein bisschen ja wie du, ich so, boah, ist eine Hype-Band, habe ich keinen Bock drauf. Ich warte, bis der Hype abgeflaut ist. Und als es dann ein bisschen weniger wurde, habe ich schon gedacht, ja, das ist doch schon ganz geil. Ich finde die Band schon ganz cool.
Mir geht's gerade so metalldopelagial, ich glaube, ich spreche es richtig aus, wo du ja nur Positives hörst. Ich habe einmal reingehört, so zweimal ein Rumpel Black Metal, ich glaube Mann und Frau, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Hat mich noch nicht abgeholt. Ich muss jetzt auch warten, bis mir aufhören, alle zu erzählen, wie geil das alles ist. Bin ich mal gespannt.
Dann haben wir da
die. Ich höre wieder viel Nagelfahr gerade.
Oh, auch nur.
Also. Aber die Deutschen, nicht die Schweden. Ich mag die Schweden auch, keine Abwertung, aber ich höre gerade wirklich viel Nagelfahr.
Wir sollten auch eine dritte Band gründen, die Nagelfahr heißt, um die Leute komplett zu verwirren.
Ja, aber ich könnte einen unheimlich geschmacklosen Witz machen. Nadja Abdel Farag ist ja heute von uns gegangen und wir könnten Nattelfahr gründen.
Gott hab sie selig. Ja, sie ist mit 60 Jahren gestorben, genauso wie gestern bekannt wurde, dass im Alter, ebenfalls im Alter von 60 Jahren, Sabu gestorben ist. Ein sehr bekannter ECW und dann später auch WWE-Wrestler, hatte letzten Monat noch sein Abschiedsmatch gehabt. Nicht bei WWE, sondern auch in einer kleineren Promotion, aber ja, leider verstorben. Krasser Hardcore-Wrestler, Deathmatches, sehr spektakulärer Stil. Auch hier, jetzt vermöbelt er die Engel.
Tja, die Zeit bleibt eben nicht stehen.
Genau. Aber Nattelfahr finde ich schon irgendwie sehr witzig.
Ich finde Nattelfahr auch ganz witzig. Sie
sollte, um ehrlich zu sein.
Ja.
Okay, gut. Gut, gut.
Gut, egal.
Kommentare kommentiert, mein Lieber. Hast du da was?
Aber selbstverständlich. Und zwar habe ich mir den guten Gnatz09 rausgesucht. Hab auch die Erfahrung, also es geht natürlich um unseren letzten Podcast, ne, ob umsonst Konzerte eine gute Idee sind sozusagen. Hab auch die Erfahrung gemacht, dass je billiger der Eintritt, desto billiger die Gäste, beziehungsweise das Verhalten eben dieser. Macht einen sprachlos, wie sich Menschen in Vorstufen von Primaten verwandeln können, frei nach dem Motto, was nichts kostet, kann ich kaputt machen. Absolut. Und ja, sehr hart formuliert, aber so ein bisschen auch die Erfahrung, die ich eben immer wieder mache, wenn Konzerte und eben auch allgemein Gegenstände, aber es betrifft leider auch Konzerte, nichts kosten.
Ja.
Also es geht offensichtlich nicht nur mir so, auch wenn es natürlich auch versöhnlichere Töne in den Kommentaren gibt.
Auf jeden
Fall. Das will ich gar nicht bestreiten, aber ja, es mag auch wirklich unterschiedlich sein, habe ich den Eindruck. Umso belebter die Region ist, umso mehr los ist, umso extremer ist dieses Verhalten. Wir haben ja auch ein paar von so, sage ich mal, strukturschwächeren Regionen, wo das offensichtlich sehr gut funktioniert, das Prinzip. Aber
es ist immer schwierig. Man kann es nicht verallgemeinern, aber ich habe das Gefühl, dass die Leute halt dort, wo es sowieso nur mehr Do-it-yourself, man hilft sich gegenseitig, man ist auf Vereinsleben und sonst. Wir hatten ja auch Beispiele mit so fest kleineren, kostenlosen Dingern, wo Vereine mit involviert sind. Ich glaube, da ist dann auch mehr Wertschätzung dahinter. Klar, auch da gehen Dinge zu Brücke, auch da kann mal jemand besoffen irgendwo durchs Bierzelt fallen und sonst was. Aber
ja, aber gut, das sind ja alles so diese Mal, ne? Genau, das sind diese Mal-Geschichten oder auch jetzt Ponyhof, wo du erzählt hast, ne? Mhm. Schützt dich dann auch nicht vor den Einzelnen, aber ja, es ist mehr so eine Grundstimmung, die ich da auf diesen Konzerten beschreiben wollte, die für mich als Besucher und als Band vor allem oft sehr negativ waren. Lustigerweise kann ich das übrigens in dem Podcast ankündigen. Wir spielen ein Umsonst-Festival in den nächsten Wochen.
Ach, ja. Kannst du sagen, wo?
Ja, darf ich. Das durfte ich jetzt die ganze Zeit noch nicht sagen. Wir haben jetzt gestern Gott sei Dank endlich die Erlaubnis gekriegt, obwohl das Programm immer noch nicht angekündigt ist. Das U&D in Würzburg.
Ach, wann?
Ja, am Donnerstag, den habe ich vergessen. Ich werde es dir, ich reiche es nach, okay?
Ich blende es dann hier ein an der Stelle.
Gut, Adrian, während ich mich hier peinlich berührt nach meiner eigenen Facebook-Veranstaltung suche, was hast du denn für einen Kommentar ausgesucht?
Der Kommentar, den ich ausgesucht habe, ist von Evidencer. Und ich glaube, Evidencer, nachdem Daniel Pulsinger ihn erwischt hat und Daniel Pulsinger hat gemeint, wer so lange Facebook-Kommentare schreibt, das ist nicht so gut. Kürzere Schreiben. Hat er sich direkt ein Herz gefasst oder einen kurzen Kommentar geschrieben. Samra hat mit 187 nichts zu tun. Es geht um so auch die letzte Konzert, kostenlose Konzerte und so weiter. Da hatten wir auch kurz auf das Berliner Konzert von Samra sind wir eingegangen, das ein bisschen aus dem Ruder gelaufen ist. Und da hat, wie gesagt, Evidenzer schreibt, Samra hat mit 187 Straßenbande nichts zu tun. Das hattest du ja vermutet. Er ist wahrscheinlich am ehesten bekannt durch seine ehemaligen Zusammenarbeiten mit Bushido und Capital Bra. Vielen Dank dafür, weil ich kenne mich, das habe ich auch drüber geschrieben, ich kenne mich in diesem Bereich nicht aus. Also wenn es um Hip-Hop geht.
Ich war mir sicher, dass der bei der 187 dabei ist, aber gut, siehste, lag ich wohl falsch.
Ja, aber dafür haben wir ja den Kommentarbereich bei uns, dass die Leute uns bei solchen Sachen berichtigen. Hast du noch was?
Ja, auf jeden Fall. So, und zwar habe ich mir den Kubat rausgesucht. Mhm. Ich glaube, jemand, der noch nie zum Zuge gekommen ist bei den Kommentaren. Was Moralisches mit einem Lachsmiley. Wie ich mit kostenlosen Dingen umgehe, ist sicher auch eine Frage der 3 Punkte Erziehung. Wir waren nicht arm, aber das Geld war nicht so locker. Meine Eltern haben mir Respekt vor der Sache beigebracht und ich finde es immer noch schön, wenn etwas günstig bzw. gratis ist, aber ich weiß es dennoch zu schätzen. Gutes kann und darf, muss aber nicht teuer sein. Und es ging mir bei dem Kommentar hauptsächlich um den letzten Satz. Das stimmt schon, ne? Gutes kann teuer sein, Gutes darf teuer sein, es muss aber nicht so sein. Und ich wollte das auch wirklich noch einmal ganz klar sagen, es sollte im Podcast nicht rüberkommen, dass teure Konzerte automatisch die besseren sind. Es ging ganz speziell um Konzerte, die kostenlos, also mit freiem Eintritt angeboten werden und Kosten, die dann eben umgelegt werden, entweder eben über die Getränke, über Sponsoren oder im schlimmsten Fall eben über die Bands. Und dass Letzteres gar nicht geht, habe ich leider in meinem eigenen Fazit vermisst. Denn es kann nach wie vor nicht sein, dass auch wenn Musik machen ein Hobby ist, du als Band prinzipiell bei einem Konzert drauf zahlst. Das kann alles mal passieren, aber es kann nicht an sowas liegen, wie dass das Konzert keinen Eintritt oder zu wenig Eintritt kostet.
Ja, das stimmt sich. Ja, da hätten wir vielleicht ein bisschen deutlicher sein müssen, aber ich sage ja immer, dafür ist ja diese Sektion da, um vielleicht Dinge, die wir initial im Podcast nicht hundertprozentig gut rübergebracht haben, nochmal zu konkretisieren und vielleicht nochmal richtig einzuordnen.
Absolut.
Ich habe auch noch mal einen Kommentar geschnappt, weil ich hatte ja ein bisschen über das Extremfest gemeckert, dass ich damals nicht dahin wollte und dann wegen Nasum extra in den Osten gefahren bin aufs Full Force. Dazu hat sich der Ede Wolf, liebe Grüße an Sabientas, gemeldet und hat geschrieben, Ruhrpott Rodeo und Extremfest haben sich sogar die Infrastruktur geteilt. Da hat man alles für das andere Festival stehen lassen. Als es noch das Deathfest war, war das nicht so. Und da habe ich geschrieben, ja, mag sein, dass ich meine, Ruhrpott Rodeo ist noch ein anderes Festival, was es dort in dem Bereich gibt. Das kann sein, dass die Vernetzung dann besser war. Aber ich habe es ja nur gesagt, dass ich relativ irrational war in meiner Einstellung damals. Er hat dann weiter darauf geantwortet, Konzept hat nicht funktioniert. Also das war gar nicht so gut mit dieser Vernetzung. Für die alten Grind-Fans war das Billing zu gemischt und für andere immer noch zu extrem. Wobei diesen Festivals, wo man kein Logo lesen kann, gefühlt die gleiche Band 20 Mal nach sich selbst spielt. Die Luft ist raus aus dem Genre. Also,
ja.
Ich weiß, was er meint, weil das Lustige ist, ich war 2011 in Hüngse auf dem damals noch Deathfest. Das ist ja dann später nach Andernach umgezogen und hat ein bisschen andere Ausrichtung gehabt. Da hat durchaus, klar, da haben Brutal Death Metal Bands gespielt, wie die Worm, also sowas in die Richtung wie die Worm, nicht die Worm selbst. Oder halt Inhumate, eher so ein bisschen Death Grind, Misery Index-artige Bands und halt sowas als Headliner Grave oder auch Dismember. Also schon dann aber auch viel mit Oldschool Death Metal in den höheren Regionen. Das Extremfest wiederum ein Jahr später hatte zwar auch Nasum, aber dann auch so Sachen wie Eisregen, All Shall Perish, Carnifex, Suicide Silence, Dornenreich, Destroyer 666, Cephalic Carnage, Helruna, Trollfest, Milking the Goat Machine, Excrematory Grindfucker, Stagnant, Knocked and Slaughter, Cult, Aborted.
Also geile Dinger dabei, ne? Aber hinpassen tut's nicht.
Exodus, Marduk, also Inquisition, komplett, also auch komplett durchgemischt alles. Also das, er hat wirklich recht. Es ist für die einen, die denken sich, oh, das ist mir aber schon so zu hart mit dem ganzen Black Metal Zeug. Und die anderen denken sich, Carnifex und Suicide Silence, das ist ja Deathcore.
Ist das nicht auch, ich erinnere mich da nicht mehr dran, du hast den Flyer offen, aber ich weiß, dass es mich damals schon ein bisschen angelacht hatte, aber war das nicht auch wahnsinnig teuer?
Der, ja, vielleicht, ich weiß ja nicht, wie viel Geld wir damals zur Verfügung hatten, aber es hat 60 Euro gekostet.
Nee, das war überhaupt nicht teuer. Nee, dann war das nicht.
Nee, 60 Euro war da, also für die damaligen Verhältnisse war das absolut in Ordnung, der Preis. Richtig gut eigentlich sogar, wenn man es so rückblickend sagt. Ich glaube, ich habe für das, gut, ich weiß, ich habe nichts bezahlt für das, oder habe ich? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich war zwar akkreditiert, aber ich bin mir nicht mal mehr sicher, ob ich auch einen Umtauscher hatte. Das heißt, ob ich die Akkreditierung bezahlt habe damals. Das weiß ich nicht mehr. Das ist schon ein bisschen zu lange her.
Um einmal das kurz einzuordnen, bei einem Umtauscher bezahlt ihr nicht die Akkreditierung, sondern ihr kauft ein Ticket und tauscht das vor Ort gegen ein VIP, gegen eine Art von VIP-Ticket um. Genau. Man bezahlt nichts dafür, Presse zu sein, sondern ihr zahlt einfach nach wie vor normalen Eintritt. Ist eigentlich gang und gäbe, muss ich ganz ehrlich sagen.
Gerade bei kleineren Medien und kleineren Magazinen. Oder beziehungsweise manche Magazine sind halt mit 10 Leuten da und da sagt man, okay, 3 Leute von euch kriegen eine Gratis-Akkreditierung, aber 7 von euch zahlen dann schon noch. Aber damit man halt zusammen rumhängen kann.
Ja, also wie gesagt, das ist durchaus eine sehr sinnvolle Geschichte. Ich wollte das an der Stelle nur richtig stellen, nicht, dass es heißt, du kaufst dir deine Presseakkreditierung.
Danke, danke. Ja, das ist durchaus richtig, das so
zu sagen. Kein Problem. Ich habe dir übrigens den Flyer geschickt. Es ist der Donnerstag, der 19. Juni.
Aha.
Ja, und der Freitag müsste ein Feiertag sein.
Ach ja, sehr interessant. Ist das Fronleichnam?
Was weiß ich. Ich habe keine Ahnung von Feiertagen. Es tut mir sehr leid.
Ich glaube, Fronleichnam habe ich nicht den beweglichen Tag, aber das ist okay. Dann mach doch.
Ich selber gucken. Der 20. scheint kein Feiertag zu sein.
Übrigens. Nee, das haben doch viele Leute frei wegen beweglichen Wochenende, langes Wochenende und so.
Ja, Fronleichnam, siehst du, für der Donnerstag. Der Donnerstag ist Fronleichnam und dann haben viele Samstag, Freitag Brückentag.
Genau. Dann hast du noch was?
Nee, ich wäre jetzt an der Stelle durch. Außer wir wollen nochmal über das zweischneidige Pferd reden, aber ich denke, das sparen wir uns an der Stelle.
Ja, das war ein sehr schöner Versprecher. Ich kann doch ganz kurz vielleicht sagen, was habe ich noch? Ich glaube, ich könnte mal den Umbi erwähnen. Umbi hat uns ja auch noch einen Kommentar auf Spotify dagelassen. Beziehungsweise, wir haben zwei Spotify-Kommentare, die kann ich auch noch mal ganz kurz sagen. Einmal vom Maya, der hat geschrieben, Blasphemer und Maniacs sind genau mein Mayhem. Versteht nur einfach niemand.
Doch, verstehe ich schon.
Ich verstehe es auch. Und Umbi hat geschrieben, welches Album braucht den Originalsänger? Anthrax, Fistful of Metal, aber kein Plan, ob er noch lebt. Bin auch im Sommer mal auf Brugeria mit zwei toten Sängern gespannt.
Heißen sie nicht Brugeria?
Ich kann die Band nicht aussprechen. Ich kenne auch Spanier, denn da habe ich die Band auch erwähnt in irgendwelchen Konversationen. Ich wurde ausgelacht.
Brugeria. Aber ich meine, es kommt eben vom Brucha, was die Hexe ist. Aber jetzt darf ich wieder verbessert werden.
Es kann gut sein. Ich bin also, wenn es um so Sachen geht, bin ich komplett raus. Auf jeden Fall, ich habe noch drunter geschrieben, wenn das so weitergeht, brauche diese Tribute- und Nostalgietouren Nekromantie oder Nekromanten, die entsprechenden Mitglieder aus dem Reich der Toten zurückholen.
Hologramme, Mann, erfülle mir endlich mein Hologramm-Ramones-Konzert.
Sag das nicht zu laut, sonst geht's in Erfüllung.
Ich gehe da hin, das ist mir scheißegal, ich gehe da hin.
Ich würde sogar mit dir hingehen.
Sehr gut.
So.
Sehr gut.
Und so. Wo wir jetzt schon so schöne Nostalgie schwelgen, schwelgen wir noch ein bisschen mehr Nostalgie, denn wir kommen jetzt zum Hauptthema. Und das Hauptthema heute ist drei Alben für die Insel, und zwar drei Alben zwischen 2000 und 2005 erschienen, also so aus der Zeit, wo wir mit Metal angefangen haben.
Genau, und da muss ich nämlich direkt den Disclaimer vorausschicken. Ich habe ein bisschen überlegt, ob ich Alben nehme, die mir eben aus dieser Zeit heute viel bedeuten. Ich bin aber dazu übergegangen, ausschließlich drei Alben zu nehmen, die ich damals auch wirklich gehört habe in meiner Zeit eben, also 2000 bis 2005. Das ist so die Zeit 14 bis 18 bei mir, kannst du so ein bisschen sagen. Eine sehr, sehr prägende Zeit, aber ich glaube, mindestens ein Album, na, wahrscheinlich eher zwei, wird unsere Zuhörer sehr, sehr überraschen. Aber es wäre total verlogen, es hier nicht hochzuhalten. Das ist kein Album, für das man sich schämen muss. Aber heute habe ich mit der Band wirklich ein sehr, sehr gespaltenes Verhältnis.
Ja, ich weiß absolut, was du meinst. Ich war tatsächlich genau den gleichen Gedanken auch gab, nämlich Sachen, die mir heute gefallen oder die ich später entdeckt habe, die zwischen 2000 und 2005 erschienen sind. Oder nehme ich.
Gab es ja mega geile Sachen auch, ne? Muss man ja nur mal ganz klar sagen.
Es ist eine sehr, sehr interessante Zeit. Ich habe lustigerweise auch so ein bisschen versucht, als ich noch nebenbei gekocht habe heute Abend, versucht so, hörst du mal ein bisschen in den Playlisten rein. Was gibt's denn für Playlisten so? Ja, Spotify ist egal, ich habe jetzt YouTube Music, ist das Gleiche. Und wenn du halt eingibst, Early 2000s Metal oder mehr 2000s Metal, du kriegst halt entweder nur Metalcore-Playlisten aus dieser Zeit mit Killswitch Engage und Co. oder du kriegst halt nur ganzes New Metal. Gedöns. Weil ansonsten musst du halt wirklich schon sehr konkret werden und nach 2000s Black Metal oder 2000s Death Metal fragen. Aber wenn du nach Metal fragst, dann kriegst du New und Metalcore.
Ja, der Black Metal war in der Zeit, wenn du mich fragst, auch nicht auf dem Peak. Die 90er Jahre waren vorbei, die 2000er waren angebrochen, es war ein anderer Sound damals. Also ich mache es ja immer gerne auch ein bisschen daran fest, auch wenn ich das Album grundsätzlich ganz gerne mag. Die Plague Wielder von Darkthrone fällt in die Zeit. Und die Sardonic Wrath, was ja durchaus nicht ganz unumstrittene Alben sind, auch einfach.
Es wurde ja nicht besser in den 2000ern. Also ab 2006, lustigerweise, also genau außerhalb des Rahmens, den wir heute gewählt haben, ging es ja dann los mit The Cult is Alive, Fuck Off and Die und Co. Es war so, tatsächlich gerade so die Frühphase der 2000er war für den Black Metal so ein bisschen diese Quo Vadis-Zeit. So, wo geht's hin? Ich meine, auch so 2006, also kurz auch danach kam ja die Monotist von Celtic Frost raus, die ja auch nochmal ein bisschen andere Richtung eingeschlagen hat. Was haben wir denn noch? Was kam denn so in dem Zeitraum raus? Auch hier, die Death Cult Armageddon könnte ich auch noch nennen, von Dimmu Borgir, die war ja auch ziemlich groß. Auch die, was kam die Nymphe Time von Cradle of Filth, glaube ich, auch in dem Zeitraum?
Fällt in die Zeit, ja, auf jeden Fall. Die Phoenix Rising von Destroyer 666, die für mich auch damals wahnsinnig wichtig war, kam auch in der Zeit raus. Ich weiß allerdings nicht aus dem Stegreif, wann. Besitze ich heute übrigens gar nicht mehr original. Ne? Das ist, erzähle ich nachher auch was dazu, warum ich viele Alben aus dieser Zeit, die ich damals gehört habe, auch heute gar nicht mehr besitze.
Ja, ich auch. Also da, beziehungsweise ich habe sie auch damals nicht besetzt. Manche Sachen habe ich auch erst nachgekauft. Sage ich auch gleich was zu. Also die, ja, sie ist tatsächlich direkt von 2000, die Phoenix.
Und die Nymphothermine, habe ich geguckt, ist 2004.
Ja, also genau in dem Zeitraum. Und das ist ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, das hat es sich ja auch gerade die, das, ich finde so diese Mitte der 2000 war so der Peak auch von der Popularität von Dimmu Borgir. Das kann man, doch, das kann man schon sagen. Ich finde Death Cult Armageddon und so wie das Album danach, die Insorte Diaboli, das war schon da, also viel größer sind sie nicht mehr geworden. Sind wir mal ehrlich.
Ja, schwierig, ne? Also ich hab aber, wie gesagt, mit mir sollte man nicht über Dimmu Borgir diskutieren. Das ist eine Band, die mir nie was bedeutet hat, ehrlich gesagt.
Ja, ich meine, es geht jetzt nicht um Gefallen oder nicht Gefallen, aber man, ja. Also in den Mitte der 2000er kamst du schon, also die waren ja auch auf dem Metal Hammer vorne drauf und so, du kamst schwer an die vorbei, die waren auf dem Blast vorne drauf, auf den Katalogen für Nuclear Blast, es gab diesen Dimmu Borgir Bikini, ich meine, es war das
Girl. Ach Gott, Frauen. ich erinnere mich, ja.
Es gab wirklich, also Merchandise-technisch und auch viele hatten die Shirts, also Dimmu Borgir war schon ziemlich omnipräsent und ich glaube, das hat auch so ein bisschen den Black Metal der Damen, weißt du, du hast ja gerade so gesagt, das war jetzt nicht so wie Hochzeit des Black Metals. Ich glaube, gerade durch so Bands wie Cradle und Dimmu, das hat dem schon so ein bisschen, naja, wir sind so ein bisschen so, für viele so ein bisschen so die Coolness rausgenommen.
Ja, weil es einfach den Sound genommen hat. Black Metal ist ja durchaus bei Cradle und bei Dimmu, also bei den 2000er Alben, die ich dann eben auch dann später immer wieder mal gehört habe, sehr rund gelutscht. Und gerade Black Metal lebt in meinen Augen von, das habe ich schon tausendmal erzählt, von Ecken und Kanten. Und die gibt es auf diesen Alben ja einfach faktisch nicht.
Ja, und es ist ja auch guter, es ist ja guter Black Metal rausgekommen Anfang der 2000er, aber er hat sich halt wirklich im tiefen Untergrund bewegt.
Das meinte ich halt mit Black Metal ist nicht on peak, also er war nicht weg oder verschwunden, er war nur einfach schwerer zu finden. Ja, Situation, die sich heute so mancher herbeiwünscht, interessanterweise.
War halt wirklich auch die, also die 2000er waren im Black Metal ja halt die Zeit, wo da wirklich dieser Symphonic Black Metal relativ groß wurde. Vielleicht auch dadurch, dass Symphonic Metal generell, auch durch Nightwish und durch Epica und solche Bands und Wolf and Temptation generell sehr stark ausgebreitet wurde. Deswegen war, glaube ich, auch einfach die Zeit dort, wenn man sich wirklich als Black Metal Band davon ein bisschen emanzipieren wollte oder ein bisschen abgrenzen wollte, blieb halt wirklich nur der tiefe Untergrund.
Apropos tiefer Untergrund, hättest du was dagegen, wenn ich mit meinem ersten Pick starte?
Nein, ganz im Gegenteil. Geht los.
Und zwar, es geht um eine Band, die ich heute quasi nicht mehr höre. Das Album selber ist aber für meine damalige Entwicklung unheimlich wichtig gewesen. Eine der CDs, die ich von damals auch noch übrig habe, die ich nie verkauft habe. Es ist eine Zeit gewesen, in der ich leider sehr, sehr viel meiner Sammlung verkauft habe. Erschienen 2001 auf Steamhammer, die Violent Revolution von Creator.
Habe ich auch hier liegen. Ja. Also bei mir ist es ein Honorable Mention. Es ist auch gar keine CD hier drin. Aber, ups. Sie liegt nämlich in der CD-Tasche im Auto.
Kenne ich. Einfach mit Songs Reconquering the Throne weiß ich noch ganz genau. Ich weiß noch bis heute, wie dieses Album anfängt. Und von 1 bis 12 durch, sie hat unendlich viele Feiern oder Abende an einem Grillplatz in einem Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, überstanden, wo du damals noch mit einem kleinen CD-Player Musik hören musstest. Ja, ich hatte damals, es waren die Zeiten, ich hatte keinen Computer besessen, ich habe nichts gebrannt. Ich hatte da immer Original-CDs dabei, auch ein Grund, warum viele Sachen es nicht überlebt haben. Aber die CD hat mir damals wirklich viel bedeutet. Ich habe sie bestimmt.
Hast du so Discman?
Nee.
Oder meinst du so ein Ghetto-Plaster?
Na, pass auf, einen kleinen Moment. Ich meine sowas. Bis heute höre ich relativ viel Musik, wenn ich unterwegs bin. Achso, Verzeihung. Moment.
Ah, so ein Ghetto, also so ein kleiner Ghetto-Plaster. Habe ich auch hier.
Ich hole die jetzt einfach raus. Hier hab oftmals ich viel einfacher als diese Bluetooth-Boxen. Hat auch ohne Ende Power, das Teil. Habe ich vor 20 Jahren mal wirklich günstig gekauft. Du kannst einen USB-Stick reinstecken, MP3-CDs lesen, CDs, Tapes, alles gut. Einfach 4 Big Blocks rein und fertig. Ja, ist auch für viele Festivals mitgekommen. Weiß ich nicht, wie oft der schon komplett nass war. Funktioniert bis heute wunderbar.
Mhm, wunderbar. Aber ja, mit so einem, die Violent Revolution verbinde ich auch auf jeden Fall damit. Mit solchen Dingern. Dass ich auch bei uns in das Creator oder auch die Violent Revolution ist tatsächlich ein Album, was ich auch so durch die Schulklasse noch kennengelernt habe, weil wir da auch den einen oder anderen großen Creator-Fan hatten. Und natürlich dann auch, also die entweder hat es jemand auf Original gehabt oder es war halt die Zeit von Napster und Co., wo halt auch viel runtergeladen wurde. Das ist bei mir tatsächlich der Grund, warum ich nicht so viel Original habe, weil ich habe auch erst kein eigenes Internet gehabt in meinem Zimmer oder keinen eigenen Brenner. Ich habe es mir dann auch von anderen Leuten mal eher besorgt und später natürlich dann auch selbst relativ viel selbst gebrannt.
Ja, ich kann das bis heute und gar nicht aus moralischen Gründen, aber mit Fug und Recht behaupten, ich selbst habe noch nie eine Musik-CD gebrannt und noch nie in meinem ganzen Leben etwas heruntergeladen, was ich nicht vorher bei Bandcamp gekauft hatte. Lag aber einfach dran, dass ich einfach 19 Jahre alt war, als ich meinen ersten eigenen, also Rechner habe ich ja nie besessen, meinen ersten eigenen Laptop hatte. Einfach auch, weil mich das nie, hat mich nie interessiert. Ja. Bis heute arbeite ich nicht gerne mit Computern, was der Adrian weiß, aber unsere Zuhörer nicht unbedingt. Und es ist vielen Leuten ein echter Dorn im Auge, dass ich manchmal nicht mal weiß, wo mein Laptop ist.
Ich finde es auch witzig. Ich habe letztens noch irgendwie so einen Internet-Clip gesehen also dem Schauspieler, der den Hauptcharakter in Kingdom Come Deliverance 2 spielt, also den Henry dort spielt, der auch gesagt hat, er hat das Spiel noch nie gespielt. Er besitzt keine Konsole. Er ist auch einfach nicht der Typ für Technik, er ist nicht technikaffin und er hat auch nur ein, genau wie du, auch nur ein MacBook daheim und darauf kann er nichts zocken und hat auch nicht so das Interesse dran, muss er ehrlich sagen.
Ja, und mein MacBook ist ja nicht nur nicht zum Zocken, es ist einfach auch 12 Jahre alt.
Aber es läuft noch, das muss man auch sagen.
Ja, es läuft ohne einen Tag, ohne ein Virus, ohne irgendein Problem und da bin ich der Firma Apple sehr dankbar. Gut, auch wenn ich letztes Mal wieder ein Problem hatte, aber jetzt kommen wir, darüber wollen wir jetzt nicht reden. Wie gesagt, Creator, The Enemy of God hatte mich dann schon verloren, ich glaube 2 Jahre später. Rückwirkend habe ich noch einiges, aber auch dann erst später reingekommen bin ich über die Violent Revolution, dann interessanterweise über die Outcast und dann kam erst die Pleasure to Kill.
Ist ja witzig, aber
die
ja.
Die ich heute aber als stärkste, finde ich nach wie vor Pleasure to Kill als stärkste Creator schreibe. Aber ja, angefangen hat bei mir alles mit der Violent Revolution und bis heute glaube ich nicht, dass ich auch nur ansatzweise so etwas wie ein Creator-Fan wäre, wenn es dieses Album nicht gegeben hätte. Ich glaube nicht, dass ich groß in die alten Sachen sonst reingehört hätte. Dann würde es mir gehen wie mit Destruction.
Es war ja auch so ein bisschen das, die Wiederbelebung, das Violent Revolution Album. Die 90er waren ja schon eher so die experimentelle, teilweise Gothic-mäßigere Phase sogar, bei manchen Sachen Endorama oder so. Deswegen, es war ja so ein bisschen so die Rückbesinnung und deswegen, das fiel ja dann auch, wie gesagt, direkt in die Phase rein, wo wir uns ja dafür angefangen haben zu interessieren. Ich glaube, das hatte ganz gut gepasst.
Auf jeden Fall. Es ist das Einzige, ich habe vorhin noch mal reingehört nach wirklich ewigen Zeiten. Mir war das gar nicht klar, dass das dann doch noch verhältnismäßig räudig produziert ist.
Doch, ja, ja.
Also wirklich, muss man einfach einmal sagen, alle, denen Creator zu glatt geworden ist, wo ich mich dazu zähle, legt vielleicht nochmal die Violent Revolution ein. Vielleicht auch mit so einem alten Plastikplayer, den ich hier neben mir stehen habe. Manchmal ist es auch ein bisschen Feeling, was man sich zurückholen musste. Und das sind eben die positiven Aspekte, also die Effekte, die ich an der Nostalgie sehr positiv finde.
Nochmal zur Einordnung, es ist 2001 rausgekommen bei SPV Steamhammer.
Genau.
Ich muss.
Hatte ich das nicht gesagt?
Weiß ich nicht. Nochmal, vielleicht.
Habe ich vielleicht vergessen. Okay.
Nochmal ja. Ich weiß nicht, ob es. Vielleicht habe ich es auch verpasst. Nochmal zur Einordnung. Ich fand es übrigens witzig. Die hat noch letztens über die deutsche Label was gemacht. Der Partisan Channel. Und da hatten sie doch irgendwie Nuclear Blast, Central Media und War Anthem. Ich muss mir sagen, bei Steamhammer SPV muss doch irgendjemand eine Träne runtergelaufen sein. Weil das war doch früher das Metal-Label in Deutschland.
Ich finde auch, ich glaube, das haben wir in einem anderen Podcast schon mal erwähnt, ne? Man will ja nicht alles wiederholen, aber Steamhammer, ne? Also schaut euch mal bitte an, was die rausgebracht haben, das ist schon geisteskrank, aber allgemein muss ich sagen, fand ich dieses Label-Video vom Partisan, ja, so mittelglücklich, ehrlich gesagt, aber was man so hört, ist da gerade auch einfach viel los, die produzieren viel on the fly und da...
Ganz im Gegensatz zu uns, wo alles total durchgeplant ist.
Naja, ja.
Nein, ich habe es noch gar nicht gehört, ich habe nur den Thumbnail gesehen. So, aber wenn du jetzt gerade schon, dann richte ich mich mal so ein bisschen nach dir aus. um mach passend dazu, wenn du jetzt gerade das Creator-Album hattest, was ja so ein bisschen die Rückbesinnung war und so ein bisschen das Erstarken alter Werte nach einer etwas holprigen 90er-Jahre-Phase, mache ich ein ähnliches Ding mit der hier, der guten alten Brave New World von Iron Maiden.
Eieiei, da kann ich ja jetzt überhaupt nichts zu sagen. Da lehne ich mich jetzt mal zurück und höre nur zu.
Ja. Es ist, ja, hier, das ist ja so das Rückkehrer-Album. Hier nochmal mit drin auch. Bruce Dickinson ist zurückgekehrt. Adrian Smith ist auch wieder mit dabei. Der hat sich hier ganz am Rand versteckt. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist nicht. Ich habe es nicht wirklich gehört, als es 2000 rauskam, war ich 14. Da habe ich noch eher wirklich andere Sachen gehört, muss ich sagen. Da war mein Musikgeschmack einfach noch ein bisschen offener. Ja, bin ich ganz offen. Ich habe auch Elektro gehört. Ich habe deutschen Hip-Hop gehört. Ich habe Alternative gehört. Das war alles eher so, alles was so das Jugendradio hergegeben hat, und da war Iron Maiden tatsächlich gar nicht so sehr drauf. Ich habe vielleicht, wenn ich MTV geguckt habe, halt mal die Videos gesehen. Es gab ja das Video zu Wicker Man, was ja auch so ein bisschen an diesen Film mit Nicolas Cage oder auch das 70er Jahre oder 60er Jahre Original anspielt. Das fand ich ziemlich cool. Ich mochte das sehr, sehr gern, das Video, und den Song fand ich auch sehr, sehr geil. Hab tatsächlich dann erst ein paar Jahre später, als auch mein Bruder stärker angefangen hat, Iron Maiden zu hören, da war ja der größere Iron Maiden-Fan von uns beiden, und der hat sich auch dann die Alben alle nacheinander geholt, und da habe ich dann wirklich stärker mal in das Brave New World reingehört, und Blood Brothers, der Titeltrack selbst, Ghost of the Navigator, Dream of Mirrors ist für mich, glaube ich, einer der stärksten Songs von Iron Maiden, der meistens hinten runterfällt, und Nomad, Out of the Silent Planet, da sind ja wirklich nur moderne Banger drauf. Es war wirklich so ähnlich wie auch das Violent Revolution, so ein bisschen wieder das, wo viele Leute dann auch wieder gesagt haben, oh, die können ja doch noch was, die sind ja, ohne jetzt Blaze Bailey zu nahe treten zu wollen, es kann doch wieder so ein bisschen klingen wie vor Fear of the Dark. Und ja, für mich eins der stärksten auch 2000er Alben überhaupt von Iron Maiden. Danach wurde es ja dann auch wieder ein bisschen unbeständiger. A Matter of Life and Death. Das Dance of Death Album mit dem legendär hässlichen Cover.
Das war das mit dieser Kutsche, ne?
Das war Death on the, was du meinst, ist Death on the Road mit der Kutsche. Was ich war, diesem computeranimierten Figuren drauf und dem Sensenmann, dem Sensen-Eddie. Wo doch nachträglich das Label noch die ganzen Figuren dazu gemacht hat und der Coverkünstler gesagt hat, nehm mich bitte raus. Da möchte ich meinen Namen nicht drunter stehen haben, wenn ihr das so verstanden
habt. Ganz dunkel klingelt da was bei mir, aber wie gesagt, bei Iron Maiden, das war immer so eine Band, echt Mut zur Lücke. Also.
Alles gut. Aha. Ich habe gedacht, ich nehme es mal mit, weil du hast das Ganze bestimmt nicht. Und nee. In meinen Augen das beste Album, was sie in diesem Jahrtausend rausgebracht haben. Soweit lehne ich mich auch fest. Das beste Album des 21. Jahrhunderts.
Oh, das hat einen leicht medizinischen Nachgeschmack sogar irgendwann. Boah, da muss ich mich echt ein bisschen dran halten, das hier reinzutrinken.
Sollst du dich gesund, würde ich sagen.
Oh, ja, vielleicht. Ja, also, sorry für meinen nicht vorhandenen Beitrag zu Iron Maiden, aber eine Band, wo der Bassist die Musik schreibt, wahrscheinlich das berühmteste und vermutlich vermögendste Mitglied ist, und trotzdem interessieren sie mich nicht. Es ist leider so. So, jetzt kommen wir zu dem von mir schon angedrohten Album, wo sich der ein oder andere vielleicht wegdrehen wird oder mit der Nase rümpfen. Es ist eine Band, die keinen guten Ruf heute mehr hat, zumindest bei Leuten, mit denen ich unterwegs bin. Erschienen ist das Ganze übrigens auf dem berühmten Label Last Episode. Kennt ja der ein oder andere, später dann Black Attack. Ich denke, müssen wir an der Stelle nichts zu sagen, wen die Kontroverse damals erzählt. Da gibt es 1000 Beiträge im Internet. Ich muss das hier mal so hochhalten.
Ach so.
Und zwar ist es die Farbenfinsternis der Band Eisregen.
Du kannst es auch normal hochhalten. Ich kann es auch im Nachgang zensieren, wenn dir das unangenehm ist. Also, wenn uns.
Mir ist das nicht unangenehm. Ich habe nur.
Wenn es YouTube unangenehm ist.
Ja, das ist auf jeden Fall was. Es war nicht nur das Album, was für mich sehr prägend war, dass ich mich Richtung Black Metal bewege. Übrigens 2001 ebenfalls erschienen, ähnlich wie die Violent Revolution. 2001 für mich ein sehr prägendes Jahr. Ja. Ich habe das übrigens ganz spannend, oder weiß nicht, ob das so spannend ist. Ich finde es nur interessant. Ich habe noch eins hier hinten mit dem Strichcode drauf. Mhm. Ich habe das noch normal im Laden gekauft, bevor es verboten wurde.
Ach.
Und zwar bei der Firma, weiß ich noch, bei der Firma Mediamarkt. Konnte man damals noch genau ganz normal kaufen, nicht? Hier ist auch noch der GEMA-Stempel und
ja,
alles so drauf.
Es ist verboten, ich glaube, es wurde indiziert.
Es ist indiziert, genau. Also du konntest das damals einfach, konntest das nicht mehr im Laden kaufen dann irgendwann.
Also offiziell hätte man es nur im Laden kaufen können, wenn man mit dem so unter der Ladentheke, also auf Nachfrage hätte man, aber das hatte natürlich niemand im Laden rumliegen, wenn man es nicht offen bewerben darf.
Erstens das und zweitens die Band war ja viel zu klein. Mhm. Für mich damals auch übrigens, ich will das einmal zeigen, bis heute eins der schönsten Booklets, finde ich persönlich. Ja, mit hier noch Fotos von damaligen Zeit der Band und eben für jedes Lied ein gemaltes Bild noch nebendran. Also ein Album, wo man der Band sehr viel Ambitionen nachgesagt hat. Jetzt ist es aber so, dass es halt nie die besten Musiker waren. Das muss man bei Eisregen leider schon so sagen. Ich finde aber nach wie vor 13 und den Zyklus der Farbenfinsternis, ein Jahr im Leben des Todes, nichts anderes als ein Meisterwerk. Und bis heute, die Band hat mir sehr, sehr das Herz gebrochen mit der Hexenhaus. Für alle, die Eisregen nicht kennen, Eisregen ist eine sehr textlastige Band. Ja, es soll ja Leute geben, die diese Band nicht kennen. Musikalisch war es schon immer sehr ausbaufähig, muss man an der Stelle sagen.
Böse Zungen könnten sagen, dass Texte nicht gut gealtert sind und heute mit dem Wort Cringe belegt werden könnten.
Das waren halt andere Zeiten.
Genau.
Also 2001, ich habe es, denke ich, 2002 oder so gekauft. Ich war halt 15 Jahre alt. Ne? Für einen 15-Jährigen sind die Texte schon sehr, sehr, sehr beeindruckend.
Ja, mir ging es ja auch so damals. Ist ja nicht so, dass ich anders war. Klar. Ja,
immer schon sehr horrorfilmbelastet. Auch damals die Gasmaske noch bei Eisregen ein Riesenthema.
Mhm.
Ja, übrigens auch eine Band ohne Bassist, möchte ich an der Stelle anmerken. Also, oder war jahrelang ohne Bassist, bis dann West von Hämatom eingestiegen ist, der mittlerweile auch schon verstorben ist.
Ich weiß noch, dass ich Eisregen damals auch über eine Tauschbörse kennengelernt habe, weil ich habe mich damals ursprünglich noch eher so für so Mittelaltermusik, viel so in Extremo oder Subway to Sally interessiert, so in dem Alter. Und da ist mir auch irgendwie bei der Suche nach so Sachen halt auch irgendwann mal Eisregen Herzblut in die Hände gefallen. So auf der Demo. Und ich so, was ist das denn für ein kranker Scheiß? Aber das war ja natürlich deutlich anders, deutlich härter und auch deutlich fieser. Und da war man natürlich dann schon, hat sich dafür interessiert. Und natürlich gab es dann die einen oder anderen, die man kannte, der kann dann auch Eisregen. Und dann kam es zum einen, ja, hier die Krebskolonie, die ist ja nicht erlaubt und so weiter. Und die ist ja hier indiziert. Und das war natürlich dann super spannend. Übrigens, sie sind ja jetzt auch auf Tour. Sie sind ja jetzt 30 Jahre alt, also die Band ist ja jetzt 30 Jahre.
Die Indizierung ist aufgehoben.
Ja, und die sind jetzt auch auf Tour mit 30 Jahren Eisregen und einer Krebskolonie-Tour.
Ich weiß. Vielleicht, ich werde mir mal die ersten zwei Konzerte abwarten, mir die Setlist angucken und dann mal schauen, ob ich vielleicht doch mal wieder hingehe.
Mir auch im Überlegen.
Weil es ist wirklich eine Band, die war damals unheimlich prägend für mich. Ich habe auch das Poster von der Farbenfinsternis ewig lang noch, ich weiß nicht, es hat mich, glaube ich, durch 3 oder 4 Umzüge noch begleitet. Dann später natürlich, wie man das so macht, wenn man sich zu alt für Poster fühlt, in einem Bilderrahmen, weiß ich noch. Ich glaube tatsächlich, dass erst meine jetzige Frau das dann entsorgt hat.
Zu alt für Poster, wenn man meinen Hintergrund sieht.
Ich meinte das auch etwas ironisch. Ne? Ich habe hier auch noch das ein oder andere Poster hängen.
Ja.
Aber ich hatte irgendwann mal die Phase, da dachte ich, nee, so Poster an die Wand ist mir zu Kinderzimmer. Ich muss das jetzt in Bilder, als ob das irgendwas besser machen würde, wenn du dir bei Ikea für 8 € so einen Bilderrahmen kaufst und es da reinhängst.
Kenne ich genug Leute, die so waren. Ich glaube, ich war der Einzige, der immer gesagt hat, nee, wenn ich eine Wohnung habe oder in allen Wohnungen, die ich wohne, das sieht halt jetzt hier aus wie wie in einem Jugendzimmer. Das bleibt halt auch so.
Ja, ist ja auch gesund, sich das innere Kind zu bewahren. Eisregen übrigens auch die Band, wenn ich nicht komplett falsch liege, für die ich das allererste Mal für ein Konzert ins Ausland gefahren bin.
Oh.
Eben weil die Krebskolonie indiziert war, war es relativ schwer, mal ein Lied davon zu hören. Und dann gab es, ich glaube, ein Open Air in Österreich. Es müsste Österreich gewesen sein, kann auch Tschechien gewesen sein, ich bin mir nicht ganz sicher. Einfach wirklich ein Ort, weiß ich noch genau. Du bist in Deutschland, du bist über der Grenze, so, und hier findet jetzt nichts statt im ganzen Leben, außer dieses eine Konzert. Ja, und war dann eben auch so eine Ab-18-Show mit eben der Krebskolonie und man hat sich unheimlich verschwörerisch gefühlt.
Ich kann mich auch erinnern, dass die teilweise in den 2000ern oder 2010ern die Sachen einfach ein bisschen abgeändert hatten und da hieß es dann anstatt Krebs, Lepra-Kolonie oder sowas.
Ja, ne, das berühmte, ich weiß noch genau, das Nutten für die Schweine heißt das Original und sie machten dann irgendwann Nonnen draus, weil nur das Wort Nutten anstößig war und ich glaube, das hat es dann sogar auch mal auf ein Album geschafft, dann später diese ganzen, ich sag mal, abgewandelten Dinger, aber ich bin jetzt kein großer Eisregen-Experte mehr.
Nee. Muss man ja auch nicht sein. Aber, nee. Aber schön, dass, dass wir, also wie gesagt, passt. Es gibt dieses Jahr eine Tour, auch interessanterweise mit dem Schieren Place Punk and Stench. Da, also das finde ich auch interessant als Vorband.
Die haben immer schon eine Verbindung zusammen gehabt. Ich weiß nicht, wo es herkommt, aber ich glaube, der Michael, also der Sänger und der Gitarrist ist es ja, meine ich, der noch übrig ist, der Shirank, die sind, glaube ich, einfach Jugendfreunde, aber da.
Kann gut sagen.
Ist, glaube ich, eine Österreich. Ich weiß nicht.
Ja, ich komme aus Österreich. Pangenstensch kommt aus Österreich eigentlich.
Ja. Whoever knows. Man wird uns vielleicht aufklären in den Kommentaren, ne?
Ganz bestimmt. Ganz bestimmt. Ich mache mal weiter. Ich hatte dir ja schon eine Sache gezeigt heute Morgen, die ich auf jeden Fall ansprechen muss bei der ganzen Geschichte hier. Und die möchte ich jetzt auch unbedingt mal kurz erwähnen. Wir gehen hier ins Jahre 2002 und wir gehen zu dem großartigen Label.
Dann weiß ich sofort, was kommt.
Ja. Nuclear Blast. Mit einem Blast from the Past, Immortal, Sons of Northern Darkness. Tatsächlich habe ich das 2002 auch noch nicht gehört. Das war ein paar Jahre später. Ich müsste eher so Richtung 2005 gewesen sein oder 2006, wo ich mich mit dem Album auseinandergesetzt habe. Ich hatte ja vorher Immortal eher so, wie gesagt, auch durch Downloads und so weiter. Sons, da hatte ich ja eher das hier, Battles in the North, war total abgeschreckt von diesem rohen ursprünglichen Sound, bis ich später mal rausgefunden habe, ach, guck mal. Die Leute, die alle Immortal hören, die meinen eher die späteren Alben, also die ich damals kannte. So, die haben gemeint so, nee, hör dir mal die Damned in Black, die Sons of Northern Darkness oder hör dir mal die, was gab's noch hier, At the Heart of Winter.
Naja, Diabolical Full Moon Mysticism müssen wir da schon einmal erwähnen noch, ne?
Ja, gut, es ging ja darum, dass ich die harten Sachen nicht so geil fand. Also sie waren mir noch zu hart und um in Immortal reinzukommen, wurden mir halt eher so die drei melodischeren Alben empfohlen. Und 2002, ich meine, das Sons of Northern Darkness war das auch vor der ersten Auflösung. Weil die gab es ja eine ganze Weile nicht. Sie kam dann ja erst wieder zu 2007 Wacken, war ja, glaube ich, dann der Reunion-Auftritt. Und ja, also es war für mich, das ist für mich tatsächlich ein wichtiges Album gewesen, das Sons of Northern Darkness, weil ich kann mich dran erinnern, ich habe mich da immer so, oh geil, Immortal und so weiter. Und da gab es halt die, in Anführungsstrichen, richtigen Black Metaler, die wir gesagt haben, ach, das ist wie Dimmu Borgir, das ist Hochglanz-Black Metal.
Ich frage mich bis heute, muss ich dir ganz ehrlich sagen, ob dieser Ruf wirklich nur daher kam, dass die eben zu Blast gegangen sind. Weil wenn man sich die Alben mal wirklich mit ein bisschen Abstand anhört, so Bombast war das jetzt nie so Richtung Dimmu Borgir oder auch. Nö. Das war schon immer eine recht rumpelige, raue Kante.
Naja, gut, die Sons of Northern Darkness im direkten Vergleich zu den älteren Sachen ist natürlich schon deutlich melodischer.
Ja, aber im Vergleich zu Dimmu Borgir finde ich schon immer noch deutlich härter.
Also, ja, zu Dimmu Borgir sind Welten. Also,
ja, finde ich nämlich auch. Also, aber mit denen werden die ja oft verglichen, ne?
Und das fand ich tatsächlich auch ein bisschen abwegig. Also, das muss ich sagen, weil es ist halt gar nicht Symphonic. Man kann argumentieren, jo, das Album mag noch Melodic Black Metal sein. Ich gehe vielleicht mit, dass der Titeltrack oder auch Tyrants und One by One, dass die schon auch mit dem Griffing her, dass da viele melodische Anteile mit drin sind. Aber es ist schnell, es gibt wirklich nur Gitarre, Bass und Schlagzeug. Da ist sonst nicht viel mit dabei. Also von daher, naja, ich fand es war halt, wie gesagt, du hast schon recht, es war halt, weil es halt im Blast-Magazin stattgefunden hat, weil es halt dieses, auch die Merchandise-Artikel, es war ja auch eine Band, die früh schon Girlies hatte und so ein Krempel. Ich glaube, daher war das auch einfach so. Auch vielleicht auch einfach die Tatsache, dass es bei weiblichen Fans gut ankam.
Das mag so sein, ne? Also das ist ja übrigens auch bis heute meine Theorie, dass Toke da ist, wo sie ist, weil sie einfach eine Band waren, die auf Gefühl, die jedem Konzert lief eine Frau mit einem Toke-Shirt rum.
Ja, und also jede Frau, die auf einem Black Metal-Konzert rumgelaufen ist, hatte irgendeinen Merchandise-Artikel von Toke. Sei es
zumindest ja, es ist fast bis heute faszinierend.
Und sei es zumindest ein Patch irgendwo auf die Jacke.
Gründe dafür können uns ja mal die Frauen in die Kommentare schreiben, aber es gab damals wahrscheinlich einfach nicht so wahnsinnig viel.
Das stimmt tatsächlich, ja.
Ja, Immortal, auch eine Band, die ich auch mal gezwungenermaßen durch meine erste Band oder meine erste ernstzunehmende Band viel gehört habe. Ich persönlich muss aber sagen, mit der Pure Holocaust und der Diabolical Full Moon Mysticism, das sind so die einzigen zwei Alben, die ich von der Band wirklich brauche. Das All Shall Fall, wo war das Album schon so?
All Shall Fall.
Gab es einen Song?
Nee, das Album hieß auch All Shall Fall. Das war ja, glaube ich, das war 2010 oder so da.
Das weiß ich nicht mehr. Aber ja, 2007 wurde kein gegründet.
Nein,
ich hätte erst so 2008, 2009 gesagt.
2009 kam All Shall Fall raus, ja.
Also ja, war auch verblasst, meine ich, ne?
Ja, das war ja der Nachfolger dann tatsächlich von Sons of Northern Darkness. Das war ja das
Reunion. Echt?
Ja, 7 Jahre. Ach,
witzig.
Ja, 5 Jahre waren sie aufgelöst, dann kamen sie 2007 mit Live-Auftritt zurück und 2 Jahre später kam dann noch das Album. Und dann hat es aber auch gar nicht so lange gedauert, bis sie dann, Love and Chaos Gods, ich glaube, da war das letzte Album, das ist noch zusammen. Nee, das war, da war schon weg, da war Abbott schon weg, ne? Das war auch das, dann war das letzte Studioalbum tatsächlich mit.
Ja, muss ja so sein.
Ja, ne? das war das letzte. All Shall Fall war das letzte Studioalbum zusammen mit Abbott.
Also, krass auch, ne? Hätte ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm gehabt, ne? Hätten wir jetzt ja. Krass. Naja.
Ja, wenn du mal die ganzen Main-Alben zusammenziehst, sind das eigentlich gar nicht so übertrieben viele Alben, die sie halt in der Ursprungsbesetzung zusammen aufgenommen haben. Hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Alben.
8.
Für eine Band, die es jetzt bald seit 92.
Also, nee, die müssen älter sein.
Ja, 92 kommt das erste raus, das erste Album. Gegründet haben sie sich 90.
Also, ja. Aber halt auch schon 2 oder 3 Mal aufgelöst, ne?
Ja, so einmal aufgelöst und einmal sich halt getrennt voneinander. Also, das ist ja auch schon.
Ja, also, egal wie man es findet, ich weiß, dass da, das ist ähnlich vertrackt wie bei Gorgoroth, deswegen sage ich da, mag den Streit nicht schon wieder aufmachen. Gibt ihr da auch personelle Überschneidungen immer wieder zwischen den Bands?
Ich mag auch diese Ästhetik von denen. Sie haben halt wirklich diese Ästhetik mit den Waffen und den Rüstungen, mit diesem Kriegsgedanken und Corpse Paint schon sehr gelebt. Das muss man Immortal sagen, in der klassischen Besetzung.
Was ich halt bei Immortal immer wahnsinnig sympathisch fand, sie haben sich nie mit irgendwelchen, künstlich satanischen Themen oder mit irgendwelchem Naturmystizismus auseinandergesetzt, sondern es war immer eine reine Fantasy-Geschichte.
Ja.
Und fand ich bei der Band tatsächlich eine sehr sympathische Geschichte, weil sie einfach wussten, sie können das Image des Bösen nicht so aufrechterhalten. Also gerade wenn du jemanden wie Abbas in der Band hast, der zwar auch zu den persönlichen Freunden wohl zu Herrn Vikernes zählt oder zählte zumindest, so genau weiß man das ja nicht.
Zählt auf jeden Fall, aber wie es heute ist, keine Ahnung.
Ja, werden wir auch nie erfahren, spielt ja an der Stelle auch keine Rolle. Wenn du wusstest, wenn du den als Frontmann hast oder dann ja, und die Entscheidung dann früh zu treffen, finde ich, beschützt sehr das Erbe einer Band.
Ja, tatsächlich, das stimmt.
Ja, so, aber großartige Band auf jeden Fall. Durchaus was ich ja auch hätte hochhalten können, aber ich besitze tatsächlich gar nichts von Immortal, glaube ich. Ich habe die Eye auf jeden Fall, ne? Wie heißt denn das Ding?
Between Two Worlds,
die habe ich. Aber von Immortal habe ich, glaube ich, gar nichts.
Das wäre was für eine spätere Sendung für die späten 2000er, 2006 bis 2009 oder 2010. Weil tatsächlich, ich habe auch viel 2006. Also da hätte ich auch eine ganze Folge mitfüllen können mit 2006er Alben. Weil das war ein starker, 2006, 2007 war ein starker Jahrgang.
Ich glaube, wir können wirklich 2006 und 2007 mal als einzelne Folge machen. Das ist bei mir nämlich ähnlich. Mhm. Deswegen war es mir so wichtig, die Grenze bei 2005 zu ziehen. Weil eben 2000 bis 2005 wirklich eine hungrige Zeit war. So, es wird Zeit für die ersten Honorable Mentions.
Ja, möchtest du machen?
Ja, und zwar, ja, eine davon haben wir angesprochen und das war auch so ein bisschen das, wo ich dann auch gesagt habe, ja, lass die Folge gerne machen und ich muss sie an der Stelle hochhalten, es wäre absoluter Quatsch. Die eine 99, die andere 2001, Slipknot und Iowa, auch 2 CDs. Ich denke nicht, dass es initialere Alben bei mir gab, ehrlich gesagt, wenn man sich für den Metal dann mal so richtig entscheidet, auch nicht nur nebenbei ein bisschen Musik zu hören, ja, wenn man andere Hobbys dann vernachlässigt und sich auf Musik konzentriert, erschienen bei Roadrunner Records. Es hat übrigens interessanterweise ein Album, die Iowa ist ja, glaube ich, bis heute, würde ich fast behaupten, das Metal-Album, das ich am häufigsten gehört habe, wahrscheinlich. Interessanterweise hat es ewig gedauert, bis ich Slipknot mal live gesehen habe.
Ich habe es tatsächlich noch nie live gesehen.
Ja. Müsste bei mir 2013 oder 2014 gewesen sein sogar. Ja, also Joey Jordison habe ich zum Beispiel nie gesehen.
Schade, aber...
Ja, so ist es. Und ja, also kein Album, das ich heute, Alben, die ich heute noch höre. Ich habe sie wahnsinnig viel gehört, aber sie haben einfach nicht so richtig in das Konzept auch gepasst. Auch dieser Parental Advisory Aufkleber, jetzt wenn ich ihn so sehe, unheimlich wichtig für mich damals. Ne? Also du hast im Endeffekt die CD-Regale im Müller Mediamarkt oder wo auch immer du es bezogen hast. Ich zumindest immer, ich habe ja nichts gekannt. Ich habe einen Stapel gemacht mit CDs, wo dieser Sticker oder dieser drauf war. Und dann habe ich eben mal geguckt, welches Album mir, welches Cover mir gefällt. Und damit bin ich dann zum Anhören gegangen, weil mehr als 10 durfte ich mir nicht anhören. Mhm. Und kaufen konnte ich mir eine davon.
Mhm.
Also, ja, stilprägend, aber mehr als The Honorable Mention reicht's nicht. Vor allem nicht bei dem, wenn man bedenkt, was sie heute so machen, ehrlich gesagt. Also, auch die einzigen zwei Alben von der Band, die ich brauche, ehrlich gesagt.
Ich versuche mich immer so ein bisschen an dir zu orientieren. Das nehme ich jetzt auch so eine Band, die in eine ähnliche Richtung geht. Meine Honorable Mention, meine erste Honorable Mention ist tatsächlich eine Band, die ich in der Zeit viel gehört habe. Und was war für mich damals auch mit das Härteste, was ich als das Härteste empfunden habe, was ich gehört habe. Und das war tatsächlich die Toxicity von System of a Down.
Ach, fällt die auch in die Zeit?
Ja, tatsächlich. Das ist 2001.
Ach, guck, ich hätte es deutlich älter geschätzt. Mist, da hätte ich die dann total verlogen von mir. Die hätte jetzt hier auch kommen müssen, ganz klar.
Ja, Prison Song, Needles, Deer Dance, Jet Pilot, X. Das ist, die ersten 5 Songs, fand ich, das war einfach nur Krieg. Also das war einfach nur so, also für das, was in dem damaligen Crossover New Metal Kosmos stattgefunden hat, war das Album halt schon ziemlich geballert, das muss man mal sagen. Klar, wenn man es jetzt mit dem vergleicht, was wir heute schon sonst so hochgehalten haben, ist es ja recht zahm, aber im Verhältnis für das, was man auf MTV mitbekommen hat und Viva, mir ging es ja auch so, ich kannte ja auch nichts. Gerade die frühen 2000er waren ja auch eine Zeit, in der ich kein eigenes Internet und so weiter hatte. Und in der Schule waren jetzt auch nicht gerade die größten Black- und Death-Metal-Konnoisseure unterwegs. Den Namen Mayhem und so, das habe ich noch mitbekommen. Da gab es einen, der hat Mayhem gehört und so weiter. Das habe ich noch mitbekommen. So richtig, und wie gesagt, Creator, aber wirklich tief in irgendwelchen harten Sachen waren die Leute jetzt auch nicht drin. Ich muss nichts dazu sagen. Ich meine, man kennt so Sachen halt wie Toxicity, Aerials war auch hier als ein Video ganz bekannt. Ja. Ich muss sagen, die zweite Hälfte des Albums ist nicht ganz so stark wie die erste Hälfte des Albums, aber trotzdem, ich habe das wirklich immer viel auf meinen MP3-Player gezogen und sehr, sehr viel auf dem Weg zur Schule und von der Schule nach Hause gehört. Fand auch danach, muss ich ehrlich sagen, ja, die Mesmerize und Hypnotize waren okay, aber für mich war das wirklich, der Peak für mich der Band war Toxicity. Muss ich ganz ehrlich sagen, auch mit diesem ikonischen Albumcover mit dem Schriftzug System of Down anstatt Hollywood.
Ja, ikonisches Cover, geil. Mhm. Auch geiles Album, bis heute noch ab und zu mal gelaufen bei mir tatsächlich. Allerdings auch nur noch auf Spotify. Die Original-CD müsste ich aber auch noch hier irgendwo...
Ach guck mal, hier steht auf dem Aufkleber steht auch drauf, Album des Jahres 2001 beim Visions Magazin. Und die Tourdaten. Am 10. März haben sie 2002 im Düsseldorf Stahlwerk gespielt, 11.3. in Berlin, Columbia-Halle, 12.3. in Hamburg in den Docks. Und was waren bei den ganzen Großstädten? Die vierte große Stadt? Böblingen in der Kongresshalle.
Um Gottes Willen, Böblingen war ich auch noch nie. Muss man, glaube ich, aber auch gar nicht gewesen sein, ja.
Ja, das ist bis Stuttgart. Jo, was hast du noch für eine Honorable Mention? Oder?
Ja, ich habe noch zwei.
Ja, hau raus.
Ein Album, das hier eigentlich müsste ich dauerhaft reinhalten. Ich habe es nachgekauft, aber nachdem ich es jetzt schon dreimal erwähnt habe, muss es jetzt wirklich nicht nochmal kommen.
Freude.
Wir müssen in der Zeit über die Lethargie reden. Ich wollte kein Album hochhalten, ich damals nicht gehört habe. Die Lethargie habe ich gehört, aber nie live, also nie besessen, nie physisch. Mhm. Fehlt mir ja bis heute. Ich bin froh, dass das damals nochmal auf Platte rauskam. Deswegen
ich habe auch so
Fäulnis für mich. Ja.
ich habe tatsächlich auch ein paar Sachen rausgelassen, die ich schon zu oft reingehalten habe. Ich hätte auch natürlich, klar, einerseits die Lethargie habe ich auch, richtig geil, habe ich aber damals nicht gehört, erst viel später entdeckt. Und natürlich hätte ich auch die Heralding the Fireblade von Falkenbach reinhalten können, 2005.
Da war ich hundertprozentig sicher übrigens, dass jetzt die nächste ist, die kommt bei dir.
Ich muss ganz ehrlich sagen, einerseits, ich habe schon viel zu oft über die Platte geredet und zum anderen, ich habe ehrlich gesagt auch ein bisschen spät, ja, ich meine, die anderen Sachen habe ich jetzt auch nicht direkt reingehört, als sie rausgekommen sind. Ich hätte sie schon nehmen können, aber ich wollte jetzt nicht schon wieder über Falkenbach reden. Ich rede, glaube ich, relativ viel über Falkenbach und ich will nicht, dass irgendwann eine Intervention stattfindet und 10 Leute in einem Raum auf mich warten und sagen, wir müssen reden.
Wir müssen reden. Gib uns unser Geld zurück.
Diese Falkenbach-Obsession muss ein Ende haben, Adrian.
Ja, nee, Falkenbach ist schon sehr cool. Also, ja. Egal. Also, wie gesagt, einmal kurz angerissen, Lethargie von Fäulnis 2005 erschienen. Ich habe sie mir, ja, ich habe sie eine der ersten, also, ach, egal. Ich habe schon tausendfach drüber geredet. Aber auf jeden Fall eine der ersten damals ja CDs, ne? Das war ja damals kein Vinyl, das rauskam, die mich einfach wirklich sprachlos zurückgelassen hat.
Soll ich mal eine Sache sagen? Also, dass die Lethargie 2005 rausgekommen ist, macht mich schon irgendwie so ein bisschen mit meinem Zeitverständnis fertig, weil...
Bin mir doch ziemlich sicher.
Ja, glaube ich dir auch. Ich meine, guck dir mal an, wie der Ernie drauf aussieht. Der sieht ja kein Vergleich zu heute. Das muss ja schon mindestens 20 Jahre her sein.
Fast schon überrascht, dass es nur 20 Jahre sind, ne? Muss mal kurz gucken, ist da nicht auch das...
Oh, ja, hier, die Lethargie EP 2005, ja.
Müsste sein.
Ne? Ja, ja, 2005 rausgekommen. Sie wurde halt nur mehrfach released.
Ja, und dann haben wir auch aus Labelgründen, aber egal.
Ah, war da nicht mal das erste Label, wo es rauskam? Christ Hunt.
Kennt man doch irgendwo her, oder? Auch vielleicht aus der... ach egal, reden wir da nicht weiter drüber.
Vor allem, nachdem ich gerade Falkenbach erwähnt habe, die an ihrer Anfangszeit bei einem gewissen unfarbigen Label waren. Um das nur mal so anzudeuten. Ein Label ohne Farbe.
Auch ein ikonischer Schriftzug übrigens.
Ja. Übrigens, ich wollte nur sagen, dass die Lethargie von Fäulnis älter ist als dieses Album, hat mich ein bisschen weggefickt, weil das hätte ich sonst auch nicht. Ich wollte es erst nehmen, dann ist mir aufgefallen, Panzerdivision Marburg ist von 2007.
Das ist nicht so alt, ja.
Das ist nicht so alt. Ich dachte immer, das wäre auch von 2004 oder so. Aber dann so, das ist ja aus der zweiten Hälfte der 2000er. Da war ich wirklich ein bisschen, weil es ja wirklich so einen Marduk ja auch so einen Stellenwert in der Black-Metal-Szene haben, dass es mich schon gewundert hat, dass es eigentlich erst so spät rausgekommen ist.
Da muss ich sagen, da habe ich auch das kalte Kotzen gekriegt. Ich sage das jetzt an der Stelle einfach mal. Als eine Band, die ich hier nicht weiter erwähnen möchte, mit alten Marduk verglichen wurde und ich genau weiß, dass diese Leute die Panzerdivision gemeint haben. Alte Marduk ist nicht die Panzerdivision. Egal. Habe ich aber wirklich, also Leute, egal. Ich wollte das Foto einmal kurz, weil das ist ja das Cover.
Ja, ja, genau.
So, für alle, die ihn nicht kennen, der Herr
Fletenkicker.
Da darf man sagen, ne? Herr Feddern. Ja.
Also, der, 20 Jahre. Der hat sich wirklich krass verändert in 20 Jahren. Ich sehe, wenn du dir tatsächlich ein Bild von mir von vor 20 Jahren anguckst, da sehe ich, ja, Bart unten. Also, ja, obwohl, nee, den hatte ich glaube ich noch nicht. Den hatte ich erst. Bisschen später, aber lange Haare, Brille hatte ich damals schon. Ich war nur dünner und weniger grau.
Dito, also ich bin ja noch nicht so grau. Also im Bart habe ich jetzt ein paar Streifen, aber in den Haaren noch nicht. Aber ja, wenn du ein Foto von mir, ich kann dir ja mal eins schicken, mit zumindest von, doch, ich glaube 20 Jahre alt ist es. Bis heute erkennt mich auf dem Bild kein Mensch mehr.
Ich hole, ja, ich glaube, das hatten wir schon mal gesehen. Ist auch egal. Ich nehme jetzt mal meine nächste Honorable Mention. Das war ja nur zum, zum Verständnis. Hier, das ist wiederum auch, dass dieses Album älter ist als Panzerdivision, hat mich gewundert. Winter Sun.
Ach, das überrascht mich aber auch.
2004 rausgekommen. Tatsächlich. Ich meine, das, ich glaube, es heißt doch einfach nur Winter Sun. Ich glaube, das ist das, das war das erste Album. Vor allem, warum steht hier for promotional use only drin? Das hat mich sowieso verwundert. Ich habe das Ding ganz regulär an einem Stand gekauft auf irgendeinem Festival.
Also das, da hat jemand Promo-CDs verkauft.
Ja, aber vor allem, aber dann aber auch in einem normalen Jewel Case.
Interessant. Ja gut, du kriegst ja, wenn du die Promo-CDs kriegst, die oft einfach nur ohne das Case.
Ja, aber dann ist hier nur meistens normales. Ja gut, vielleicht war das früher anders. Also normalerweise
ist ein Strichcode drauf.
Ja.
Okay, dann ist wirklich krass.
Oder vielleicht ist jemand, es kann auch sein, dass ich gebraucht gekauft habe und dass jemand das vielleicht irgendwie zusammengesetzt hat aus zwei, wo die CD gefehlt hat und hat die dann reingesetzt.
Ey, oder lass mal, wenn das irgendein Stand von einem Label war, den aus Versehen die falsche CD zurück in die Hülle gepackt haben, auch das habe ich schon gehabt.
Das kann auch sein. Ich habe tatsächlich ein paar Promo-CDs schon an Ständen gekauft. Ich habe damals in Wacken 2006 mir die für 2 Euro oder so, habe ich mir die Transylvanian Beat Club, die haben ja auch in Wacken gespielt gehabt 2006, da habe ich mir direkt CD mitgenommen, aber halt irgendwie als Promo hat die da jemand am Stand gehabt, also auch ganz witzig.
Ja, aber gut. Die Band wird bei mir nochmal eine Rolle spielen bei einem späteren Podcast, deswegen gehe ich da jetzt nicht drauf ein.
Nein, wir reden jetzt lieber mal über das Album hier.
Ja.
Winter Sun, das erste Album, legendär, dieses blaue Cover mit der Person, die da im Schnee liegt. Ich finde, das ist eins der, ja, also da, wenn ich an die frühen 2000er und Extrem-Metal denke, dann denke ich an, oder Melodic, Death, Melodic, Black Metal denke ich an dieses Cover. Dieses blaue Cover mit der Figur da drin. Beyond the Dark Sun, Winter Madness, allein die beiden Opener. Also, wenn du Probleme hattest, als Jugendlicher in Black Metal reinzukommen, weil Black Metal ja jetzt nicht die zugänglichste Musik der Welt ist, war so eine Band ganz geil. Weil sie ja wirklich mit vielen anderen Elementen gearbeitet hat, mit viel Melodie und vielen Dingen, die dich an die Hand nehmen und dir so ein bisschen gesagt haben, ja, da wird zwar gekrischen, aber hier, das ist auch ganz viel epischer Aufbau drumherum, der das Ganze dann ein bisschen zuträglicher macht. Ich finde es auch einfach gute Musik. Es ist ein gutes Songwriting gewesen und es gibt auch eine schöne Anekdote zu dem Album. Ich habe mir das tatsächlich auch mal vergessen, aus meinem Autoradio rauszumachen, als ich einen Winterreifen habe draufziehen lassen. Und das Autoradio stand mit der CD noch da drin und die Lautstärke war irgendwie fast auch voll aufgedreht. Das heißt, der Mechaniker hat so ein Ding angemacht und auf einmal blastet halt Winter Sun los aus den Lautsprechern. Hat er sich erst kurz erschreckt, aber er fand es auch ganz witzig.
Ja. Ja. Ich habe nur bei der Band, muss ich dir immer wieder sagen, dieses wahnsinnig unsympathische Crowdfunding im Kopf.
Ja, also was...
Erinnerst du dich da noch dran?
Ja, selbstverständlich. Also was nach dieser... Es gab ja nach dieser... Das ist ja leider die tragische Geschichte so ein bisschen dieser Band, dass nach diesem Album lange nichts kam. Lange wurde dann dieses Time-Album angekündigt, was ja auch irgendwann erschien.
Ist das so?
Ja. Also es... Ich kann ja gerade mal gucken, wie viel es liegt. Auf jeden Fall eine ganze Menge Zeit dazwischen. Ich habe das Album übrigens auch in 2 Versionen. Ich hätte auch noch die Special Edition, die dann 2, 3 Jahre später rauskam. Die hat mir mal jemand geschenkt. Die hätte ich jetzt auch noch hier gehabt. So, und Winter Sun, das Album kam 2004. Und weißt du, 8 Jahre später erst kam Time 1. Und ich weiß nicht, aber ich glaube, diese ganze unsympathische Crowdfunding-Sache kam danach. Ich glaube, die war in Zulauf auf Time 2.
Time 2 kam nur letztes Jahr erst raus.
Das
kann gar nicht sein. War das echt noch? Ich dachte sogar, es wäre das Time-Album gewesen.
Irgendwas war auf jeden Fall. Es gab eine ganze Menge Diskussionen. Ich weiß, ich müsste das jetzt auch nochmal komplett nachgucken.
Der ist ja bei Enziferum raus, geflogen, gegangen. So genau weiß ich es nicht mehr. Um eben Winter Sun zu gründen. Das Album ist total eingeschlagen, weiß ich noch. Dann ein bisschen Tralala. Ich dachte, es wäre diese Crowdfunding-Geschichte eben gewesen dann, wo er eben sagt, ich brauche ein neues Album, aber um das alte zu erreichen, muss ich mir mein eigenes Studio einrichten mit weiß ich wie teurer Technik. Und also wirklich, ich bin ja gar keine Fan von Crowdfunding, aber auch dazu an einer späteren Stelle mehr.
Ja, es gibt hier verschiedene Meldungen. Es gibt hier einen Metal Sucks Artikel, Winter Sun Launch, Patreon to continue grifting money from fans 2020. Dann gab es hier Winter Sun faces backlash from announcing another crowdfunding campaign. Also das Ding ist, es gab's mehr, ja, das war auch für Crowd 2. Also die haben das, glaube ich, mehrfach gemacht. Ich meine nämlich diese ganze Sache, weil hier gibt's auch Sachen von 2014, weil ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich meine, dass nachdem das Time 1 Album rauskam, wurde es erst richtig schlimm. Dann fing er an, beziehungsweise bei Time 1 gab es schon so Ansätze, aber ich glaube, nach Time 1 wurde es erst richtig schlimm. Ich glaube, das müsste man nochmal komplett recherchieren, beziehungsweise jemand, der es weiß, der kann das auch gerne nochmal ein bisschen detaillierter reinschreiben.
Ja, es ist auf jeden Fall was mir Winter Sun bis heute wahnsinnig unsympathisch macht.
Tatsächlich, ja. Ich finde es auch sehr schade, dass Winter Sun leider da so abgestürzt sind. Aber ich glaube, mehr brauchen wir jetzt nicht dazu zu sagen. Machen wir mal weiter.
Ja. Meine letzte Honorable Mention. Und es müsste eigentlich von den apokalyptischen Reitern jetzt die All You Need Is Love kommen. Mhm. 2000 veröffentlicht, auch ein sehr, sehr wichtiges Album für mich. Ich muss aber ehrlich sagen, überraschenderweise habe ich es nicht gefunden. Es kann durchaus sein, dass dieses Album, dieses Original, mir selber nie gehört hat, sondern meinem Bruder. Das halte ich für nicht unmöglich, weil ich habe es deswegen stellvertretend hier fällt Gott sei Dank auch noch in die Samurai. Zeit die Samurai, fand ich schon nicht mehr so geil, ehrlich gesagt, aber ich weiß auch bis heute nicht, warum ich diese Schallplatte besitze. Ich hatte zu der damaligen Zeit überhaupt keinen Schallplattenspieler. Ich kann es euch nicht sagen, wo es her ist, aber die Apokalyptischen Reiter tatsächlich für mich eine ganz, ganz wichtige Band. Warum das aber so ist und wie weit das geführt hat, dazu kommen wir dann bei meiner letzten Nennung. Deswegen hast du noch eine Honorable Mention für uns.
Ja. Das ist ähnlich wie bei dir. Es ist jetzt auch mehr so ein bisschen stellvertretend dafür. Ich nehme jetzt einfach mal, das Album habe ich tatsächlich in der Zeit damals gar nicht gehört, aber ich glaube so 2006 habe ich die Band halt mit der auf der Tour mit den Cannibal Corpse entdeckt, Cataclysm. Und ich finde, wenn man jetzt über die frühen 2000er, und wir haben jetzt die ganze Zeit uns über Black Metal, New Metal, was hatten wir hier noch, Crossover oder sonst was unterhalten, Melodic, Black, Death Metal gab's ja auch noch. Und ich finde, in den frühen 2000ern oder erste Hälfte und dann auch später die zweite Hälfte waren auch Cataclysm sehr stilprägend. Und hier allein schon drauf, Manipulator of Souls, großartiger Song. Überhaupt viele geile Sachen drauf, As the Glorious Weep, Damnation is Here, Area of the Merciless. Auch hier sieht man ja schon hin drauf, so dieses Römer-Image auch so ein bisschen, dass es sich ja später in dem, wie heißt es jetzt noch? Ach komm, Exdeo, Projekt von Maurizio, da niedergeschlagen hat. Das Album ist übrigens auch Nuclear Blast 2001. Ich habe relativ viel Nuclear Blast aus der Zeit, weil es war auch damals einfach ein sehr dominantes Label, das muss man einfach sagen. Heute ja nicht mehr so, aber.
Ja.
Das, was heute nachher ist, war damals Nuclear. Und sogar noch stärker, um ehrlich zu sein. Und ich finde es einfach wichtig, auch Cataclysm in dem Zusammenhang zu erwähnen, weil es halt auch einfach auch ein bisschen, du hast schon gesagt, der Black Metal wusste nicht so ganz mit sich irgendwas, also war unter dem Radar, hat nicht so groß stattgefunden. Und das, was groß am Black Metal war, war halt voll Symphonic Black Metal und halt melodischer. Und im Death Metal war es ja, fand ich sogar noch Anfang der 2000er noch schlimmer. Also du hattest hier ganz viel Melodic Death Metal, wirklich sehr, sehr viel Melodic Death Metal. Oder du hattest halt andersrum wirklich nur diesen richtig im Underground, diesen übertrieben Brutal Death Metal, Technical Death Metal. Das haben wir Necrophagist und Cryptopsy und Co. Und da waren halt so eine Band wie Cataclysm mit der Epic hier. Da waren sie halt schon einfach sehr nah an den, an etwas dran, was live auch Spaß gemacht hat, was songdienlich war. Später sind sie ja auch sehr stark in diesen Nintendo, das hatte mal der Wolf-Rüdiger Mühlmann schon gesagt, in den Nintendo-Metal abgerauscht, weil es doch sehr, die Drums sehr programmiert klingen, alles sehr klinisch ist und nur so ein bisschen so die Räudigkeit des Death-Metals hat vermissen lassen. Aber ich glaube, in die 2000er, wenn man sagt, was war so die Death-Metal-Band der 2000er, dann würde sicherlich auch Cataclysm ein Anwärter auf diesen Titel sein.
Meine letzte Honorable Mention, und das ist ein bisschen Beschiss, ehrlich gesagt, weil die Band kam wesentlich später, aber all diese Bands, Eisregen, die Apokalyptischen Reiter, Creator und auch Slipknot, haben dazu geführt.
Kein.
Die beiden Alben, bei denen ich ja noch aktiv beteiligt war, einmal die Weltenfluch, einmal die Omega. Ich will gar nicht wahnsinnig viel drüber reden. Ich rede öfter mal über die Band. Musste letztes Mal wieder dran nachdenken. Wer wusste gar nicht mehr, dass wir auf beiden Alben vorne drauf zwei sehr ähnlich aussehende Dämonen hatten.
Du musst es, glaube ich, ein bisschen schräg halten, weil ich sehe nur mich selbst.
Achso, Verzeihung.
Ah, ja.
Egal.
Auch sehr schönes Beispiel für den damaligen Stil an Albencover.
Ja, und ich muss da bis heute eben dran denken, weil bis heute, es gab früher... Ich zeig euch das mal. Immer so Aufkleber bei MDD auf den CDs, für wen das geeignet sein könnte, wenn die Band noch nicht so bekannt war. Da steht eben hier: Four Fans auf Eisregen, Varg, Equilibrium, Early, die Apokalyptischen Reiter, Trutwanga und Katamenia. Und ich kann mit Fug und Recht behaupten, mit Katamenia und Trutwanga hat das gar nichts zu tun. Jedenfalls dem ersten zeitlichen Kommentar, der drunter schreibt, will ich haben, schicke ich die zwei CDs umsonst zu.
Das ist doch mal eine Ansage.
Mhm. Ich habe aber nur noch zwei, deswegen kriegt sie nur noch einer.
Okay. Dann, wenn du, ja, jetzt, ich muss ich auch noch, damit wir jetzt hier nochmal auf ein Niveau kommen, muss ich auch noch eine Honorable Mention machen, glaube ich. Sonst habe ich ja eine zu wenig. Dann mache ich jetzt noch eine Honorable Mention, die ich spontan hier neben mir liegen habe. Und dann machen wir die Haupt...
Ah, welche könnte das sein?
Ja, die Korn. Ja, wir haben nicht über, wir müssen auch über Korn reden, ne? Also wir haben hier, ich glaube es auch 2002 rausgekommen, die Untouchables. Auch hier, man hat damals wirklich sehr viel mit Aufklebern gearbeitet.
Das war ein Ding damals.
Ja, ja. Auch hier, Limited Edition, Bonus, Here to Stay, Exclusive Remix, auch Remixes. Anfang der 2000er, gerade im New Metal, alles musste geremixed werden. Director Cut, Musikvideo, Free Subscription to Korn Camp, korn.com. Großartig. Korn Camp includes exclusive content you can only see using this CD as a key. Was es damals noch für Ideen gab. Ich muss sagen, auch die ganze Aufmachung hier, dass sich sozusagen hier nochmal die Songs spiegeln im Booklet und auch die ausgefallene Farbgebung, dieses Magenta-Blau von der CD. Also die andere CD ist alles cool, bis auf die Songs. Also es sind schon einige gute Songs, aber es ist kein Scheißalbum, aber es ist ein sehr durchwachsenes Korn-Album. Nach den, glaube ich, Take a Look in the Mirror war was davor oder danach? Ja. Also ja, davor, dann Follow the Leader. Fällt ein bisschen ab. Aber dafür muss man sagen, es war ein sehr hartes und auch ein sehr brachiales Album. Und mit einem sehr dichten Sound. Und das macht das Album, finde ich, auch ein Stück weit einzigartig unter den Korn-Releases. Um es nochmal zu erwähnen.
Ja, so. Kommen wir jetzt zum
letzten.
Zu den Finalen. Ich habe das Album auch schon mal erwähnt, aber nie in seiner Deutlichkeit. Auch das habe ich nachgekauft, ehrlich gesagt. Das Original habe ich auf CD besessen, aber muss in meinem Verkaufswahn damals zum Opfer gefallen sein. Auch ich finde sie nicht mehr.
Totenmond.
Totenmond, die Unterknochen. Und eigentlich kann ich fast rausnehmen, es geht mir hauptsächlich um den Song Eiswalzer.
Ah.
Bis heute ein absoluter Knochen- und Nackenbrecher. Eine Band, finde ich, über die viel, 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 viel zu wenig geredet wird. Crust, Punk, Black, Death, Krach, Noise, Metal, was weiß ich, was diese, also vielleicht eine der letzten Bands, die ich kenne, die so einen richtig uniken Stil geprägt haben. Offiziell existiert die Band noch, müsste mittlerweile an die 40 Jahre existieren. Wenn irgendwer noch ein Lebenszeichen von der Band hat, ich möchte wahnsinnig gern mal wieder auf ein Konzert von Totenmond gehen. Und wenn ich selber schmeißen muss, dann mache ich das auch. Wenn irgendwer Kontakt zu der Band hat, gerne an mich weiterleiten oder wie auch immer. Das ist eine Band, die darf nicht in der Versenkung verschwinden. Hat, finde ich, nie den Ruhm gekriegt, den sie verdient hätte. Ja. Das Cover-Artwork finde ich übrigens, achso, habe ich auch noch gar nicht gesagt, erschienen 2004, glaube ich. Ja, müsste ja, 2004 ja, gewesen sein, 2004. Auf Massacre Records und ein unheimlich hässliches Cover.
Ja, das stimmt.
Also, kennt jemand das Kinderbuch, wo die wilden Kerle wohnen? Da musste ich da immer dran denken.
Ja, das ist leider bei solchen Bands, die so in diese Art von auch punkiger Musik mit reingehen, leider oftmals das Problem. Mit schönen Artworks haben die es nicht so.
Ja, hast du manchmal das Gefühl, so, das durfte alles kein Geld kosten damals, aber vielleicht war es auch teuer, wer weiß es.
Mut zur Hässlichkeit gehört auch so ein bisschen dazu.
Ja, aber auch dieses unheimlich schlecht gezeichnete Feuer, also
ja.
Da ist dann, also das ist dann irgendwie auch schon ein bisschen Dilettanz, muss ich sagen. Wenn du denkst, dass es auf Massacre Records rauskam, was damals ja schon echt auch ein Ding war, ne? Also damals ja deutlich größer, als sie heute sind, wenn du mich fragst.
Ich finde es auch irgendwie witzig, dass die so durchwachsen sind. Die haben teilweise ganz geile Designs, aber gefühlt sieht auch nichts aus wie das Album davor. Ich meine, die Fleischwald zum Beispiel sieht ja auch wieder ganz anders aus.
Ja, Fleischwald, ja, ich aber in den 90ern rausgekommen. Also auch das Album, das ich ja zuerst gehört habe von Totenmond, aber ja.
Ja,
war das zweite Album. Unterknochen. Ja.
Ja.
Echt 98? Die sind nämlich viel älter?
Nein,
98. Habe ich das falsch im Gehirn?
Die Band ist übrigens
35. Ich meine, die Band ist in den 80ern gegründet.
Nein, sie ist genauso wie Immortal 1990 gegründet.
Muss ich nochmal was nachrecherchieren.
In den 80ern gab es die Vorgängerband Wermut.
Vielleicht verwechsel ich das damit, aber ist das nicht eigentlich identisch die gleiche Band?
Ja, also sind gleich,
egal,
es sind gleich Mitglieder, aber es ist ja offiziell eine andere, es wird als andere Band geführt.
Spielt an der Stelle, dann möchte ich mich da berichtigen, dann gibt es sie nur 35 Jahre.
Also die spielen seit 40 Jahren zusammen, das kann man ja sagen, aber in der Form sind erst seit 35 Jahren.
Also. Verrückt. Also ich bin 37. Naja, egal.
Wobei man jetzt auch natürlich sagen muss, dass in den letzten 10 Jahren nicht so, also in den letzten 9 Jahren nicht so viel passiert ist seit dem Release von der letzte Mond vor dem Beil.
Ja, auch nicht so geiles Album übrigens, aber
auch NTS, auch nicht, also nicht schön, aber auch nicht ultra hässlich, das Albumcover, aber auch vor allem nicht schön.
Ich erinnere mich, die Thronräuber hatten ein unglaublich geiles Cover, aber egal, über Cover will ich an der Stelle nicht sprechen. Also die Unterknochen wirklich,
ja, die
brutal. Also damals, ich so eine dicke CD war, dass ich meine. Na egal, da ist jetzt halt ein bisschen dran. Ich weiß nicht, wo die hin verschwunden ist. Ich habe früher relativ viel und oft auch CDs verkauft, wenn ich Geld gebraucht habe, und das war ständig der Fall. Von daher meine Sammlung bei weitem nicht mehr vollständig.
Hättest mal lieber deinen Körper verkauft.
Ja, den wollte halt keiner haben.
Ja, eine Person ja zumindest, sonst wärst du ja nicht verheiratet.
Das ist richtig.
An deinem Geld kannst du ja nicht gelegen haben, dass du verheiratet bist, wenn du so erzählst. Nein,
am Geld hat's ganz sicher. Das können wir ausschließen.
Genau. So, dann kommen wir auch mal zu meinem letzten. Ich habe ja jetzt schon so ein bisschen darauf hingeführt mit System of a Down und mit Korn, weil die letzte Scheibe, da kann man jetzt auch wieder drüber schreiben, ist das überhaupt noch Metal? Wahrscheinlich nicht, aber es ist zur Ehrlichkeit gehört, Hybrid Theory von Linkin Park hat mich damals sehr beeinflusst. Und ja, natürlich ist das nachgekauft. Ich habe mir damals ganz bestimmt nicht mit 15 eine Schallplatte gekauft.
Ich würde mich fast wundern, wenn die damals überhaupt auf Schallplatte erschienen ist.
Mich würde es tatsächlich auch wundern. Also, das war, ich hatte vor allen Dingen die Maxis, ich hatte die In The End, ich hatte die One Step Closer. Ich glaube, One Step Closer hatte ich sogar zuallererst, weil das war die erste Single. Auch mega Video, mega Song, das war ein richtiges Ausrufezeichen. Ich muss ja eigentlich nichts über die Hybrid Theory erzählen, ne? Also das ist ja wohl.
Eigentlich kommt man sich blöd vor, ne? Weil.
Ich meine, entweder habt ihr sie selbst gehört und findet sie geil, oder ihr habt damals schon scheiße gefunden, weil ich weiß, einige unserer Hörer haben halt keine nostalgische Verklärung dabei, weil sie damals schon, keine Ahnung, was, 30 waren, als sie rauskam. Kann ja sein. Also ist ja jetzt nicht böse gemeint, aber einige schreiben uns ja in den Kommentaren, dass sie Mitte 50 sind und dann warst du vor 25 Jahren ja schon 30. Also. Und da kann ich auch verstehen. Ich meine, ich kenne es ja auch von unserem Ex-Bassisten von Blackhöhl, der ist ja auch 10 Jahre älter als ich. Der hatte halt gesagt, so zu diesen ganzen Bands, als ich halt 15 war, weil der hat 25, da war so eine Band wie Linkin Park für ihn schon so, hört halt mal, aber ich brauche das nicht.
Ja, ist so. Also ist so. Es gibt so ein paar die Dinger, die das sind an dir vorbeigegangen, aber klar, für mich die Hybrid Theory auch unheimlich wichtig.
Das ist Teenager-Musik. Man hat ja auch damals so ein bisschen gesagt, Angry White Boy Music, und die Musikvideos ja auch von Linkin Park nicht nur, aber auch von Slipknot oder auch gerade Papa Roach waren ja immer damit auch gespielt. Du hast ja, oder System of Down, du hast Jugendliche gesehen, POD, die halt irgendwie unzufrieden sind und halt, also irgendwas machen in den Videos, ne? Wurde halt immer dargestellt, unzufriedene Leute aus der Highschool. Und in die Sache fällt dann doch Linkin Park so ein bisschen rein. Viel halt mit Emotionen, emotionalen Problemen, nicht nur Beziehungs, sondern vor allem inneren Konflikten. Das fand ich ja vor allen Dingen so interessant an solchen Bands damals, dass es halt im Gegensatz zu vielen Bands, die halt nur über Beziehungs-Herzschmerz-Scheiße gesungen haben, da konnte ich mich als 15-jähriger Incel überhaupt nicht mit identifizieren.
Oh, gefährlich, gefährlich, gefährliche Aussage.
Und da war man ja, nee, es war ja einfach so, man hatte ja wirklich eher so mit diesen inneren Konflikten oder Außenseiter sein, das war, war ich auch in der Schule, muss ich ganz ehrlich sagen, das schäme ich mich auch nicht für. Da hat so eine Band einen natürlich viel stärker angesprochen als eine Band, die jetzt keine Ahnung was, First Date oder sonst irgendwas gesungen hat.
Ja, also ich kann es auch absolut bestätigen. Linkin Park hat mich damals auch sehr auf der Video, auf der textlichen Ebene angesprochen. Musikalisch interessanterweise gar nicht so sehr. Bis heute habe ich nie auf diese Verschmelzung von Rock und Rap gestanden. Ich habe keine Probleme mit Hip-Hop, aber oder mit Rap im Allgemeinen, aber ich finde, so eine E-Gitarre gehört es irgendwie nicht. Ich weiß nicht warum. Das ist genau wie bei Pfannkuchen, bei mir immer eine Süßspeise sind.
Bei mir, ich mag es deftig, aber gut. Ich mochte halt bei Linkin Park, das war bei mir halt immer so eine Sache. Als One Step Closer rauskam, fand ich richtig geil. Als dann nach die zweite Single Crawling rauskam, fand ich schon wieder, nee, mochte ich nicht. Das war mir dann wieder schon ein bisschen zu lame. In The End war komischerweise dann schon wieder cool, weil es auch ein bisschen düsterer von der Atmosphäre war. Und
ja, auch ein geiles Video.
Ja. Ja, es war ja auch damals, ich habe hier noch die Maxi irgendwo, da ist auch das Video noch drauf gewesen, so schön mit Quicktime-Player und so. Das war damals übrigens so üblich, da hat man die Maxi in seinen Computer eingelegt und dann den Quicktime-Player installiert, um das Video in 360p sich anzugucken maximal.
Mhm. Nicht wie diesen Podcast in 720 mindestens.
Ja, 1080p mache ich nicht mehr, das ist mir zu groß von der Datei. Ich kann nicht ständig neue externe Festplatten kaufen.
Ach, deswegen, siehst du, dann bringt meine Kamera ja gar nichts, die heute gar nicht richtig funktioniert hat.
Ja, aber 720p reicht ja auch schon.
Ja, okay, egal.
Na gut, gut. Das waren sie jetzt alle. Ich glaube, wir haben das schon hinbekommen. Also ich habe jetzt hier Black Metal, ich habe New Metal, ich habe Heavy Metal und bei dir waren es, glaube ich, genre-technisch
Trash Metal, keine Ahnung, was das für ein Genre ist.
Dark Metal hat man dazu gesagt früher.
Keine Ahnung, was das für ein Genre ist. Also damals war ich schon, ja, war irgendwie schon, oder? Ich finde, Crust trifft es wirklich am besten.
Wir wussten alle nicht, was Crust ist. Es wurde uns nur gesagt, dass sowas wie Totenmond, das wäre Crust. Und uns wurde auch immer gesagt, Eisregen ist kein Black Metal, das wäre Dark Metal.
Ja, bis heute ja würde ich mir wünschen, manche Bands würden mehr mit der Bezeichnung Dark Metal arbeiten und den Black Metal in Ruhe lassen. Aber das ist ein Thema für einen anderen Podcast. Ja, heute mal ein bisschen anders. Ob ich mit den drei Alben auf der Insel glücklich werden würde oder ob ich doch eine von meinen Honorable Mentions heute mitnehmen würde, weiß ich nicht. Aber es war so ein bisschen ein Ausflug in eine sehr prägende Phase von mir.
Och, ich würde zufrieden werden. Ich hätte ordentlich Abwechslung. Das ist doch, glaube ich, das Wichtige bei den Inselalben, dass man halt vor allen Dingen auch ein abwechslungsreiches Programm hat, damit man da möglichst viel, damit es einem nicht langweilig wird.
Ja, das hätten wir, denke ich, damit völlig erreicht. Hast du noch irgendwelche letzten Worte? Oder so abschließenden Worte, sagen wir es so.
Ja, das hat viel Spaß gemacht. Das macht Spaß, immer so ein bisschen in der Vergangenheit zu schwelgen mit dir. Und ansonsten habe ich gar nicht mehr viel zu sagen, außer dass ihr jetzt dran seid, in der Vergangenheit zu schwelgen. Schreibt ihr doch mal in die Kommentare, was sind eure drei Alben für die Insel aus den Jahren 2000 bis 2005? Mir ist übrigens aufgefallen, dass wir da eigentlich mit 6 Jahre abdecken und dass wir dann mit 2006 bis 2009 eigentlich nicht mehr so viel haben. Eigentlich müssen wir dann 2006 bis 2010 machen, damit wir das dann irgendwie so ein bisschen... Aber du hast schon gesagt, eigentlich 2006 bis 2007 reicht ja schon aus.
Das reicht, also eigentlich würden die 2 Jahre auf jeden Fall für 2 Alben und 3 Honorable Mentions, die ich spontan weiß, reichen. Egal.
Ja, das waren schon sehr starke Jahre, das muss man tatsächlich sagen. Deswegen schreibt mal in die Kommentare, was ihr in der ersten Hälfte des 2000er Jahre gehört habt, was ihr auch später entdeckt habt. Also vielleicht auch mal danach so ein bisschen aufteilen, was ihr davon haltet und ob wir sowas gern wieder machen sollen. Was sollen wir mal wieder als nächstes machen für 3 Alben auf der Insel? Schreibt uns das doch mal in die Kommentare, dann können wir das auf die Liste setzen. Wir werden es nicht direkt als nächstes machen, aber so für die Zukunft könnte man sich dann schon ein paar Inspirationsideen abholen. Genau.
Spätestens dann, wenn der Sommer kommt und wir nicht nur über Festivals reden können.
Richtig, richtig. So, jetzt machen wir aber wirklich mal Deckel drauf. Wir sind schon wieder viel zu weit hier. Ich bedanke mich bei dir, Andi.
Ich bedanke mich. Ich hoffe, in der Postproduktion klappt alles.
Ach, das wird schon gut werden. Es sieht gut aus hier.
Das freut mich.
Lasst auch mal ein Feedback da, wie ihr jetzt mit der neuen Aufnahmetechnik hier über Google das Ganze findet, ob wir irgendwas anders machen sollen. Wie gesagt, wir nehmen auch gerne technische Tipps und Alternativen von euch auf und probieren es dann aus. Ansonsten lasst ein Abo da, lasst eine Bewertung bei Spotify da und liken und subscriben, ihr kennt das Spiel. Zeigt dieses Video eurem lokalen New-Mettler. Ich war Adrian von Tod gehört und das war Andi von Anheim. Macht's gut. Auf Wiedersehen.